Glück auf, meine Kumpel Malocha, und herzlich willkommen hier zu eurem Lieblingspodcast Königsblau im Ohr. Bisschen Verspätung, aber wir sind ja jetzt nicht mehr an die Spieltage gebunden. Und mit dabei SO4-Experte Luca, wie geht's dir?
Mir geht's super. Danke dir, Cedric. Glück auf an alle. Ich interessiere mich aber viel mehr dafür, wie es dir geht, weil mittlerweile geht es ja auch darum, ob wir den Abstieg verdaut haben. Bei mir hat das mittlerweile eigentlich wieder ganz gute Bahn eingelenkt. Also ist ja jetzt ein bisschen her wieder, 2 Wochen. Ich freue mich eigentlich auch auf die ganzen Transfers, die jetzt noch kommen können. Deswegen sind wir auch heute hier. Ja, deswegen die Frage, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's schalke-mäßig gut. Ich habe den Abstieg auf jeden Fall verdaut und ich gucke jetzt auch Richtung zweite Liga, wie wir da wieder hochgehen und wie wir da in der zweiten Liga bestmöglich performen. Passend dazu heute auch die Folge mit der Kaderplanung. Und ansonsten leider ein bisschen erkältet, bisschen krank geworden mit dem Hals, aber auf dem Weg der Besserung. Da sollen wir direkt reinstarten.
Da muss ich leider nochmal unterbrechen und sagen, wir haben eine Breaking News reinbekommen. Und zwar hat mir ein Insider ein Bild zugespielt, das blende ich jetzt hier mal ganz kurz ein. Und zwar war...
Was war denn da los?
Cedric war in Berlin und hat erstmal unseren Zweitliga-Gegner ein bisschen ausgekundschaftet. Hertha BSC sieht man da auch oben ganz gut. Und wie es scheint, sollte auch angeblich ich dabei gewesen sein, wie man hier auch sehen kann. Und was man auch dazu sagen muss, Cedric hat ja auch ein Bild in seiner Story gepostet davon und hat da ein bisschen die Tatsachen verdreht und hat extra ein Bild gepostet, wo ich mich klein gemacht habe, damit er nicht so klein wirkt.
Ja, also Luca, unser 2,50 Meter hier.
2,50 Meter nicht ganz.
Ja, wir haben uns getroffen in Berlin. Ich war zufälligerweise in Berlin, du kommst aus Brandenburg. Genau. Und da haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, mal kurz vorbeizuschauen, kurz mal Hallo zu sagen. Und ein bisschen, oder wir haben uns dann einfach mal in der Nähe vom Hertha-Gelände getroffen. Du warst da ja, hast da ja selber geschwommen, genau. im Hertha-Gelände. Genau, hast du mir ein bisschen so gezeigt, was da so gibt. Ich mal ein bisschen geguckt, mich mal schlau gemacht.
Viele Trainingsplätze haben wir da gesehen, ne?
Ja, wie die da so trainieren. Muss sagen, also da nimmt sich gar nicht mal so viel. Ich habe immer gedacht, so Schalke, unser Trainingsgelände ist auf jeden Fall eines der größten in der Bundesliga. Glaube ich auch nach wie vor, aber ich war echt schon beeindruckt, dass Berlin da auch so viele Plätze auf jeden Fall hatte. Und ja, da haben wir uns auch natürlich auch über Schalke ausgetauscht, was wir ja jetzt hier fortführen werden. Und dann würde ich auch direkt zum Thema kommen, nämlich letzte Woche angekündigt, Kaderplanung. War schon eine Menge los, ist eine Menge los, gibt sehr, sehr viele Gerüchte. Ich würde sagen, wir gucken uns den Kader der neuen Saison an, gehen da Position für Position durch und jeder hat von uns ein paar Spieler, die er dann reinwerfen kann und schauen uns das Ganze einfach mal an und sagen am Ende, wie zufrieden wir sind und was wir uns dann wünschen und wo wir vielleicht auch Verbesserungspotenzial
haben.
Genau,
wir haben das so ein bisschen so aufgeteilt, dass immer ungefähr abwechselnd, kann auch mal variieren, aber dass wir ungefähr abwechselnd Spieler reinwerfen, die wir ganz gerne hätten. Das heißt jetzt nicht, dass der andere den Spieler nicht gerne hätte, aber wir wollen halt keine Doppelungen haben. Deswegen haben wir uns so ein bisschen abgesprochen vorher und wir diskutieren dann einfach über den Spieler, den wir gerade eben genannt haben. Ja, genau, wir können eigentlich direkt im Tor anfangen und da sagen, ob wir da eine Verbesserung sehen und dann gehen wir einfach vom Tor bis in Sturm durch, ne?
Okay, und dann auch noch mal kurz, wir haben jetzt nicht nur alle Spieler genommen, die wir unbedingt haben wollten, sondern auch ein paar Spieler, die jetzt gerade so diskutiert werden in den Medien, wo man schon hier und da mal so ein Gerücht gehört hat. Und vielleicht zum Ende komme ich dann auch noch mal mit 3 Spielern, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind oder nicht ganz so diskutiert worden sind, ich dann auch noch einfach mal mit reinwerfe.
Dein Scouting quasi.
Und ja, würde ich sagen, genau. Und würde einfach sagen, wir fangen mit der Torwartposition an, haben da jetzt Ralf Fährmann, Hekeren und Lange. Ralf Fährmann Nummer 1, Hekeren 2, Lange hat verlängert für ein Jahr als Nummer 3. Glaubst du, da wird noch was passieren? Bist du soweit zufrieden? Wie sieht es auf der Torwartposition
aus?
Also
ich denke mal, da werden wir uns auch relativ einig sein. Ich glaube nicht, dass da noch was passieren wird, weil einfach Fährmann ganz klar gesetzt sein muss nach der Rückrunde, die er gespielt hat. Er ist seit Jahren mal wieder an einem sehr, sehr hohen Leistungsniveau angekommen und ich denke auch, dass er das in der zweiten Liga weiterhin abrufen kann. Klar, man muss halt damit rechnen, dass Fährmann wahrscheinlich auch in der zweiten Liga, wenn er durchgehend fit sein wird, auch ab und zu mal wieder einen Patzer drin haben wird. Das ist halt leider einfach Fährmann, ist aber normal, muss man sich dran gewöhnen. Ich denke mal, so 3, 4 Patzer können es schon wieder leider sein. Ja, muss man halt leider mit leben, aber ich meine, Fährmann hält auch so oft Bälle fest, die sonst kein anderer Torwart in der zweiten Liga eben halten könnte. Dementsprechend sehe ich das nicht, dass man da jetzt irgendwie einen Konkurrenten oder so für ihn holen sollte. Und mit Hegerin als Nummer 2 hast du halt einen jungen Torwart, der da, wenn Fährmann sich verletzt, reingeworfen werden kann. Und wenn das eben nicht funktioniert, hast du immer noch Langer einerseits, der auch für die zweite Liga, wie man das schon vor 2 Jahren gesehen hat, immer noch Niveau hat. Und du kannst auch aus der Jugend Potlech und Yusufu immer noch hochholen. Dementsprechend würde ich sagen, sind wir im Tor mit am besten aufgestellt aktuell und haben da halt nicht unbedingt Handlungsbedarf. Wie siehst du das?
Ich sehe es ähnlich. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich Fährmann richtig stark sehe. Er war für mich sogar einer der Top-Torhüter in der
Absolut,
Bundesliga.
Top 5
Wenn er
mindestens.
diese, ja, wenn er diese Form halten kann, dann ist er in der zweiten Liga der Beste. Und ich finde es sowieso gut, dass man sich jetzt da auch so ein bisschen so die Möglichkeit offen lässt, auch einen aus der Jugend hochzuführen. Weil ich sehe nicht nur Hekeren als potenziellen Torwart, der irgendwann mal Fährmann ersetzen könnte, sondern gerade aus der A-Jugend, Yusufu und Podlech, aber auch aus der U23 Treichel, das sind alles mit Hekeren zusammen junge Talente, wo vielleicht einer davon am Ende dann den ganz großen Schritt gehen kann, um den Fährmann dann zu ersetzen. Und das finde ich gut, dass man da jetzt nicht noch irgendwie so einen Torwart holt, der ungefähr gleich gut ist wie Fährmann, dass man da noch einen Zweikampf irgendwie hat, den man sich dann da schafft, sondern dass da erstmal Ruhe ist. Dass da ein paar jüngere Torhüter dann um den zweiten Torwart duellieren und dann peu à peu rangeführt werden können. Und Langer, der dann nochmal so da ist, falls Fährmann sich mal verletzen sollte und das mit den jungen Torhütern irgendwie nicht klappen sollte, dass dann so ein Langer so als alter Hase da einfach mit seiner Erfahrung dann einfach die Ruhe dann mit reinbringt und dann möglicherweise auch einfach reingeschmissen
Ich
werden
glaube auch, dass
kann, wo man
Langer
zumindest weiß.
für die Kabine und vor allem für Fährmann auch teilweise im Training sehr, sehr wichtig ist, um da Motivation zu schaffen, weil die sich ja sehr, sehr gut im Training immer anstacheln sollen und
Ja.
gegenseitig motivieren. Deswegen, ich denke mal, allein dafür ist es halt schon gut, um Fährmanns Leistungszenit weiterhin oben zu halten, oder?
Voll. Und man muss auch sagen, ein Torhüter in der, also ein dritter Torwart in der zweiten Liga ist nun mal vom Niveau her anders als ein dritter Torhüter in der Bundesliga.
Ja.
Dadurch, dass wir jetzt in der zweiten Liga sind, passt der Langer da vom Niveau her auch noch mal besser rein, auch wenn er noch mal ein Jahr älter
Ja,
ist.
absolut.
Okay, dann sind wir uns da einig, sehen uns da gut aufgestellt. Ich sehe auch Fährmann einen absoluten Aufstiegstorhüter. Also wirklich, wenn er die Form ansatzweise halten kann, ist er der Beste. Und sind wir super aufgestellt auch für einen Aufstieg. Kommen wir zur Innenverteidigerposition.
Wollen wir nicht mit den
So, da haben
Außenverteidigern
wir
erst machen
jetzt.
oder wirklich als Innenverteidiger?
Ja, ich mal Innenverteidiger.
Okay.
Ich gehe jetzt hier nach Transfermarkt. Da kommt der Innenverteidiger nach dem Torwart. Und haben wir Greimel, Kaminski, Matriciani, Cissé. Cissé, der wohl wahrscheinlich noch mal eine Chance kriegt, wo der Reis mal gesagt hat vor kurzem, rein vom Potenzial her ist das unser bester Verteidiger. Und er hat auch gesagt, dass er ja auch ein bisschen so böse auf sich selbst ist oder auch so ein bisschen nicht damit klarkommt, dass er es noch nicht geschafft hat, den da hinzubringen, dass der helfen kann. Dann haben wir einen Kaminski, der wahrscheinlich Abwehrchef sein wird in der zweiten Liga, der auf jeden Fall ja im Aufstiegskader auch Stammverteidiger war in der zweiten Liga, den super Aufbauspiel hat und als einer der wenigen Linksverteidiger ist. Greimel ist für mich ein Fragezeichen. Man sagt, er ist talentiert, aber so krass performt hat er noch nicht und häufig war der dann auch einfach auf der Ersatzbank oder verletzt. Und Matriciani, jemand, der in der Innenverteidigung, finde ich, nicht ganz so gut performt wie außen, den du aber auf jeden Fall überall bringen kannst.
Ja, bin ich voll deiner Meinung. Also vor allem bei Matriciani habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt. Ich finde, Matriciani ist einfach, warum auch immer, auf links irgendwie immer am besten. Selbst als Rechtsverteidiger, obwohl er eigentlich Rechtsfuß ist, finde ich ihn irgendwie nicht so gut. Vom Gefühl her hat er auf der linken Verteidigerposition immer das beste Stellungsspiel, auch irgendwie das beste Offensivspiel, finde ich. Also kommen ab und zu mal gute Bälle nach vorne, verteidigt da auch sehr, sehr Pressing, offensiv, so genauso wie Bruno auf der rechten Seite. Deswegen sehe ich Matriciani eher als Außenverteidiger-Backup als Innenverteidiger tatsächlich, weil ich den da vom Stellungsspiel her nicht gut genug finde. Auch in der zweiten Liga nicht, glaube ich. Und Kaminski ist klar Abwehrchef, es sei denn, es kommt ja jetzt noch, keine Ahnung, was weiß ich, Van Dijk von Liverpool auf einmal und sagt, er will Abwehrchef sein. Aber ich glaube, Kaminski auch jetzt nach den 2 Jahren, die er bei uns war, hat er sich das auch verdient, dass er da jetzt mal ein bisschen das
Ja.
Ruder an sich reißt. Genau, Greimel hat halt viel zu wenig gezeigt bisher, ist noch zu jung, kann sich natürlich noch entwickeln, genauso wie Cissé. Aber trotzdem kannst du halt nicht darauf bauen, dass einer von den beiden jetzt den Sprung machen wird. Kann natürlich in der Vorbereitung alles passieren, vor allem Cissé hat vor allem die Anlagen. Aber prinzipiell, denke ich mal, werden wir beide da noch gerne einen neuen Spieler oder vielleicht auch 2 neue Spieler begrüßen, oder?
Ah, jetzt weiß ich auch, warum du gemeint hast, dass wir nicht erst mit der Außenverteidigerposition anfangen. Weil wir hatten hier, glaube ich, so eine Reihenfolge und hatten da mit der Außenverteidigerposition angefangen. Aber dann springe ich da auch mal gedanklich rüber und ja, bring mal den ersten Namen mit rein. Spieler wurde auf jeden Fall schon häufiger diskutiert. Muss auch sagen, ist jetzt nicht mein Favorite, Spieler, ist jetzt auch kein schlechter Spieler. Ist Rick van Drongelen. Er wurde scheinbar Schalke angeboten. Der Name geistert jetzt durch die Medien. Hat Bundesliga-Erfahrung, hat Zweitliga-Erfahrung, sehr, sehr viel Zweitliga-Erfahrung. Hat beim ha Hamburger SV schon in einem Aufstiegsteam gespielt, aber am Aufstieg gescheitert. War mal ein Riesentalent, war auch Kapitän in ganz jungen Jahren beim HSV. Also der ist auch ein Führungsspieler. Ist jetzt aber in den letzten Jahren irgendwie nicht so wirklich vom Fleck gekommen und hatte auch so ein paar Schicksalsschläge. Ich glaube, der hatte 2 Verletzungen jetzt zuletzt gehabt, da auch zwischenzeitlich Riesenfehler drinne gehabt. Und der war wohl auch wie ähnlich wie Harit an so einem Autounfall beteiligt gewesen, wo jemand ums Leben gekommen ist. Und seitdem hat er irgendwie nicht mehr so richtig Fuß fassen können. Ist dann ja auch nach Union Berlin gewechselt, aber auch da konnte der nicht wirklich anknüpfen, hat jetzt eine solide Zweitligasaison beim Hansa Rostock gespielt. Puh, also, ja, ist, glaube ich, ein Mann, den du holen könntest für die Breite, wäre jetzt aber nicht so dieser Top-Mann, den ich mir wünschen würde für die Innenverteidigerposition. Was ist deine Meinung?
Ja, gehe ich grundlegend mit. Also man kennt ihn ja wirklich noch so ein bisschen aus den alten HSV-Zeiten, wo er einer der Lichtblicke war und wie du gerade schon gesagt hast, immer als Talent galt. Aber seit dem Wechsel zu Union Berlin und auch davor schon ein bisschen, wo er bei der letzten HSV-Saison eigentlich grundlegend fast immer verletzt war, seitdem hat er halt nicht mehr so richtig Fuß fassen können. Auch bei Hansa Rostock habe ich teilweise Spiele gesehen, wo er eben nicht schlecht war, aber auch nicht mehr der Van Drongelen, den er mal sich erhofft hatte. Dementsprechend wäre ein breiter Innenverteidiger, den wir aber, finde ich, nicht unbedingt brauchen, weil wir eben noch Cissé in der Hinterhand haben und auch Greimel, die sich beide noch entwickeln können. Für die zweite Liga als breite Innenverteidiger, denke ich, nicht wirklich schlechter sein werden als zum Beispiel jetzt eben Van Drongelen. Dementsprechend würde ich da jetzt nicht unbedingt, wenn wir da jetzt zum Beispiel eine Ablöse zahlen müssten, eben da jetzt unser Transferbudget rein investieren.
Zumal also ich würde schon sagen, ein Van Drongelen in der zweiten Liga fühlt sich sicherer an als ein Greimel oder Cissé. Auf der anderen Seite, ja, wie du gesagt hast, da jetzt Budget zu investieren, um dann so eine 1B-Lösung zu haben oder eine 1C-Lösung.
Das wäre so ein bisschen wie in der
Ich finde,
Bundesliga-Saison, dass du halt Schwolo holst, nur weil er günstig ist und so. Das ist halt irgendwie nicht unbedingt notwendig.
ja, ich finde, wir bräuchten halt einen Mann, der halt besser ist als ein Kaminski eigentlich.
Ja.
Dann hast du so ein
Dann
Aufstiegs-Innenverteidiger-Duo.
bräuchtest du aber halt wirklich immens viel Geld und musst den Spieler
Das
dann
ist
überzeugen.
schwierig
Klar,
aktuell,
es
ne?
ist.
Weil wenn ich mir so die Innenverteidiger angucke, die wir jetzt so rausgesucht haben, die möglich auch sind, die auch diskutiert werden, so zufrieden bin ich nicht. Wir können vielleicht noch ganz kurz erwähnen mit Vandenberg. Scheint sich das ja auch irgendwie in den Sand zu
Der
setzen.
soll wohl zu Mainz
Und
gehen,
dann
ja.
haben wir als nächsten Namen, ja, kannst du jetzt mal wieder
Genau, also ich
reinwerfen?
habe mir als Namen noch überlegt, beziehungsweise ist jetzt kein richtiges Gerücht, aber den finde ich halt sehr, sehr spannend. Phil Neumann von Hannover, vor allem deshalb, weil er auch noch relativ jung ist, 25 Jahre alt, ist jetzt noch nicht im besten Fußballeralter angekommen, sondern eben kurz davor, hat noch einige gute Jahre vor sich. Und was ich vor allem sehr, sehr spannend an ihm finde, ist, dass er extrem schnell ist und ein sehr, sehr guter Gegenpart zu Kaminski sein könnte. Das heißt, wenn eben Steilpässe gespielt werden und Kaminski da eben nicht mehr hinterherkommt, wie es teilweise in der Bundesliga der Fall war, haben wir eben einen schnellen Innenverteidiger neben Kaminski, der das halt wieder ausbügeln kann. Ich habe auch von Hannover einige Spiele in der Saison geguckt, gezwungenermaßen. Man muss auch sagen, er ist nicht der perfekte Innenverteidiger und muss auch nicht unbedingt besser sein, als Kaminski ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass du dir da so einen hoffst. Weil Phil Neumann auch trotz seinem Tempo und seinen eigentlich guten Spielen auch ab und zu mal Wackler hat. Und so wie es mir auch mein Hannover-Fan-Kumpel mehrfach mal gesagt hat, entweder wenn Phil Neumann einen super Tag hat, dann macht er alles perfekt und rennt jedem Spieler davon. Aber er hat dann auch alle 7, 8 Spiele mal so ein Spiel drin, wo du dir denkst, das ist ein Kreisliga-Innenverteidiger gefühlt. Deswegen ist halt ein Gamble, ob das dann bei Schalke funktionieren würde. Aber ich finde es halt sehr, sehr spannend, weil ich es mir sehr, sehr gut neben Kaminski eben vorstellen könnte. Müsste man halt dann schauen, wie weit das erstens von der Ablöse her passt und zweitens, ob das eben funktioniert und er nicht mehr so fehleranfällig wäre.
Ja, ist ja auch ein Spieler, der aus der Schalke-Jugend
genau.
kommt.
Ja.
Ne? Der ist ja aus der Knappenschmiede, ist damals nach Ingolstadt gegangen, galt damals, glaube ich, schon als Talent oder größeres Talent auch in der Jugend bei uns. Er hat mittlerweile einen Vertrag bis 2025, also schon durchaus, wo Hannover jetzt nicht gezwungen ist zu verkaufen.
Also 1 Million müsste man mindestens für ihn zahlen, hat einen Marktwert von 1,5 Millionen. Ich denke mal, 1 Million mindestens. Kann aber auch sein, dass Hannover sagt, ja, die wollen ihn überhaupt nicht ziehen lassen. Ist jetzt auch weniger ein Gerücht, als dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte. Dementsprechend, ja, keine Ahnung, wenn du ihn für, was weiß ich, 1,3 Millionen oder so loseisen könntest, würde ich es, denke ich, machen. Aber wenn Hannover dann da sagt, nee, wir wollen jetzt 2 bis 2,5 Millionen, dann lohnt sich das auch nicht wirklich für uns. Dann muss man da halt leider auf andere Spieler schauen, auch wenn ich es halt sehr, sehr spannend finden würde, auch jetzt, wie du gerade gesagt hast, mit der Schalke-Vergangenheit.
Ja, okay, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Spieler. Wurde jetzt gerade genannt, bei Mainz spielt er gerade, Maxim Leitsch. Spieler, der möglicherweise jemand für uns ist. Reis kennt ihn gut aus Bochum. Kommt aus Essen, der Spieler, also gebürtiger Essener. Also kennt den Pott, hat den Bochum, kennt den Trainer Reis. Er ist vor der Saison für 3,5 Millionen gewechselt. Das kann natürlich, das ist so eine Sache, wo man sagt, okay, ist ein möglicherweise ein teurer Spieler. Aber wenn Reis sagt, der ist überzeugt von ihm, könnte das vielleicht was werden, vielleicht auch per Laie. Was ist da deine Meinung?
Ja, finde ich auch prinzipiell spannend. Ist genauso alt wie Neumann, ist auch 25. Ist auch ein Spieler, den ich sehr, sehr schnell im Kopf habe, also auch eine gute Ergänzung zu Kaminski sein könnte. Dementsprechend jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, mit Thomas Reis als Trainer, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das jetzt wieder zünden könnte, weil eben seitdem er von Thomas Reis und Bochum eben weggegangen ist, bei Mainz nicht so richtig funktioniert hat. Und ich glaube auch nicht, dass Mainz jetzt ihn unbedingt halten will und mit ihm weiter plant, wenn er jetzt in der letzten Saison kein wirklicher Teil der Mannschaft war, nur 9 Spiele gemacht. Dementsprechend, wenn man da eine Laie mit, keine Ahnung, Kaufoption in Höhe von 1,5, 2, vielleicht 2,5 Millionen machen könnte, dann könnte man da auf jeden Fall drüber nachdenken. Ansonsten, ja, also hat auf jeden Fall die Qualität, vor allem in der zweiten Liga. Dementsprechend würde ich da mir jetzt keine Bauchschmerzen machen, wenn man Leitsch holt und dann mit Kaminski und Leitsch als Duo reingehen würde.
Er hat das letzte Spiel bei Mainz gemacht am 19. Spieltag und nur 19 Minuten. 18. Spieltag hat er 22 Minuten und davor das letzte Spiel am 7. Spieltag. Wurde, glaube ich, auch vom Trainerwechsel gab es bei Mainz, oder? Zwischenzeitlich.
Nee, Bo Svensson ist ja schon länger bei Mainz als Trainer. Ist jetzt schon seitdem wir abgestiegen sind.
Ah ja, nee, dann war das Jahr davor. Ja, auf jeden Fall wurde er geholt. Man hat auch auf ihn gesetzt und dann irgendwann hat man gesagt, okay, der passt nicht mehr rein. Dann war der vom 20. bis 26. Spieltag noch im Kader. Und vom 27. Spieltag bis 34. Spieltag hat er es nicht mal mehr in den Kader geschafft. Das heißt ja jetzt schon eine Menge. Ich glaube, Mainz wird den jetzt auch probieren zu verkaufen oder zu verleihen. Ich glaube, was man aus Schalker Sicht am besten machen könnte, wäre den auszuleihen mit Kaufoption. Weil dann kannst du das auf jeden Fall mal testen. Du hast auf jeden Fall die Connection zwischen ihm und Reis. Wie gesagt, ein schnellen Verteidiger wäre gut. Reis spielt ja auch gerne mit schnellen Innenverteidigern. Der war ja auch U21-Nationalspieler. Also ein schlechter Mann ist das nicht. Bei Bochum hat er auf jeden Fall überzeugt. Fände ich jetzt nicht so schlecht, wenn wir den holen
Ja,
würden.
bin ich auch bei dir. Also kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, muss man halt schauen, wie genau die Konditionen aussehen würden, wenn man mit Mainz in die Verhandlungen geht. Aber auf jeden Fall kein schlechter Transfer, wenn es eben dazu kommen würde.
Was wäre so vielleicht hier so deine Grenze? Wie viel würdest du bezahlen für so einen
Also bei einem
Spieler?
direkten Transfer wäre meine Grenze wahrscheinlich aktuell so 1,5 Millionen höchstens. Wenn du eine Kaufoption machst und ihn halt vorher ausleihst, wäre meine Grenze so 2,2 Millionen. Könntest du dann vielleicht noch, vielleicht auch
Ja,
zweieinhalb,
Aufstieg.
vielleicht zweieinhalb, wenn man aufsteigt. Aber wenn
Ja.
man eben nicht aufsteigen würde, aber trotzdem überzeugt von ihm wäre, fände ich zweieinhalb schon wieder fast zu viel. Deswegen wahrscheinlich so 2,2 Millionen als Kaufoption und wenn du ihn direkt verpflichtest, höchstens 1,5.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich hätte gesagt, so 2,5 Millionen. Aber vor allen Dingen, weil er auch für 3,5 vor der Saison gewechselt ist. Da muss man ja auch auf jeden Fall runtergehen mit dem
Ja.
Preis. Hat hier laut Transfermarkt einen Marktwert auch nur noch von 3,5 Millionen. Bei Bochum war es nochmal vor einem Jahr 5 Millionen. Ist ja jetzt auch im Marktwert auf Transfermarkt gesunken. Kommt drauf an, wie überzeugt der Reis von dem ist. Wenn er jetzt sagt, boah, den müssen wir auf jeden Fall haben, der ist so ein super Spieler, dann kann man überlegen, ob man da nochmal investiert, weil ich glaube auch, dass Reis und Schalke richtig gut passt. Und ich würde schon probieren, dass der Reis seine perfekte Mannschaft bei uns
Ja.
kriegt. Dementsprechend wäre ich da vielleicht sogar bereit, nochmal ein bisschen mehr zu bezahlen, vielleicht 2 Millionen. Kommt auch natürlich auch drauf an, was wir noch an Ablösesummen reinkriegen von dem einen oder anderen Spieler, vielleicht Leihspieler oder jemand, der noch gehen wird. Aber dementsprechend, jetzt aktuell würde ich auch sagen, eher so eine 1,5 Millionen, wenn wir nicht noch Spieler verkaufen. Dann bring mal den nächsten Innenverteidiger.
Genau. Als zweiten Innenverteidiger haben wir uns noch überlegt, Jakob Medic von St. Pauli, der zudem auch Sechser spielen kann. Dementsprechend sind wir da halt relativ variabel, weil wir auch aktuell noch keinen Sechser so wirklich im Kader haben, weil Flick ja verletzt ist. Und ich denke mal, mit Latzer wollen nur die wenigsten in die neue Saison reinstarten als Startelf-Spieler. Dementsprechend haben wir halt Medic noch rausgesucht, der bei Pauli 29 von 34 Spielen gemacht hat, sogar 4 Tore. Der, glaube ich, auch in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, einige Tore gemacht hat. Hat auch nur 4 gelbe Karten sich abgeholt, also sehr, sehr gut getimt mit den gelben Karten, da jetzt nicht nochmal die 5. abgeholt kurz vor Ende. Dementsprechend hat man ja auch im Spiel gegen Schalke damals gesehen, hat er auch relativ gut gespielt. Dementsprechend ist jetzt nicht der Top-Transfer, aber ist halt auch erst 24. Ist Kroate, das ist auch ganz, ganz wichtig, muss man sagen. Dementsprechend, ja, also Medic wäre ein solider Transfer. Könnte man auf jeden Fall überlegen, vor allem, weil er halt beide Positionen bekleiden kann. Ja, was sagst du dazu?
Ja, also hat immerhin auch 4 Tore gemacht in der zweiten Liga, 2 im Pokal, insgesamt 6 Tore. Torgefährlichkeit brauchen wir
Ja.
auch, ne? Das ist auch so eine Sache. Dadurch, dass der Vertrag 24 ausläuft, wird er wahrscheinlich auch eher günstiger zu haben
Ist auch
sein.
1,93 gut nach
Ist jetzt.
Standards, wenn da Aujan wieder an seine Form rankommt, wäre das natürlich auch super.
Genau. Kaminski ja auch jemand, der gut nach Standards ist. Hätten wir zumindest mal 2. Ich fand, das ist uns so ein bisschen in der letzten Saison
Ja.
abgegangen. Also weder Vandenberg noch der hier, wie heißt er, unser bester
Jens,
Jens,
ja.
waren da richtig gut oder torgefährlich. Und Yoshida sowieso nicht. Also auch Kaminski hat, glaube ich, als einziger Innenverteidiger da Tore gemacht. Ist aber auch jetzt nicht so der Name, wo ich sage, wow, wenn du den holst, dann hast du so eine richtig krasse
Nee, wow
Abwehr.
nicht, aber wie gesagt, ein stabiler Transfer wäre es auf jeden Fall. Zumal jetzt bei Pauli
Ja.
auch jetzt nochmal eine super Rückrunde gespielt hat. Also die haben ja wirklich da auf einmal 10 Spiele in Folge gewonnen, nachdem die vor allem im Abstiegskampf waren. Kommt eben dementsprechend aus einer super Form heraus. Hat ja auch bei Pauli fast alle Spiele gemacht, also war auf jeden Fall einer der Verantwortlichen dafür. Dementsprechend kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man da eben eine Option haben will, die beide Positionen bekleiden kann, weil, wie man es eben kennt, Schalke sehr, sehr viel Verletzungspech sehr, sehr oft. Dementsprechend wäre das halt ganz gut, da dann für beide Positionen eine Option zu haben. Wenn man den eben günstig kriegen kann.
Ich muss
2 Millionen
sagen,
ist zu viel, was bei Transfermarkt steht, das können wir nicht zahlen.
ja.
Aber wenn man den für 1 Million bekommt, ich meine, hat nur noch ein Jahr Vertrag, kann man das auf jeden Fall machen, finde ich.
Ja. Sowieso, also 2 Millionen ist definitiv zu viel, wenn man auch teilweise liest. Salazar fängt bei 2 Millionen oder sowas
Ja.
an, ne? Da kann man für einen Spieler von Pauli irgendwie nicht so viel Geld verlangen. Auf jeden Fall, man merkt auch, das sind jetzt alle Namen, die wir für die Innenverteidigung mitgebracht haben. Man merkt auch, da ist im Moment nicht so die Option auch da, ne? Dass man sagen kann, okay, ja, wir haben jetzt eine Auswahl an richtig vielen Innenverteidiger, die möglicherweise zu uns wechseln können, sondern das ist schon
Ja.
schwer, einen guten Zweitliga-Innenverteidiger aktuell zu kriegen, der noch finanziell machbar ist. Auch wenig Verträge laufen aus, wo man immer mal sagt, so, da machst du einen Schnapper irgendwo in der zweiten Liga. Und wenn, dann macht der Augsburg das mit einem Pfeiffer oder sowas.
Wobei man aber auch sagen muss, also
Das
als wir
ist.
Kaminski vor 2 Jahren geholt haben, hat auch keiner gesagt, wow, das ist jetzt der Star-Innenverteidiger, großer Schnapper. Und trotzdem hat er, glaube ich, die ganze Saison bei uns durchgespielt, hat. Wüsste ich jetzt nicht, wo der gefehlt haben soll. Hat, glaube ich, fast jedes Spiel gemacht. Dementsprechend muss es auch nicht unbedingt sein, dass wir jetzt einen Transfer haben, wo wir sagen, wow, vom Klang her ist das eine super Abwehr. Kann natürlich auch einfach sein, dass sie wieder einen Spieler holen, wo die Hoffnung einfach da ist. Und bei den Spielen, die wir gerade genannt haben, gibt es auf jeden Fall Grund zur Hoffnung, aber man weiß es halt nicht, ob es am Ende funktioniert. Das sind alles so ein bisschen Gamble-Spieler.
Ja, wobei ich sagen muss, wir hatten ja noch den Malik Tchao
Ja.
sowieso schon im Kader drinne, der ein Riesentalent war und ist und jetzt auch bei AC Mailand Champions League Halbfinale stammgespielt hat, beide Spiele. Und wir hatten noch einen Itakura im Kader, in der Innenverteidigung zumindest, bis Büskens den auf die Sechs gestellt hat. Es war schon extrem krass so,
Ja.
ne? Auch die Nebenleute, die waren ja eigentlich auch besser als der Kaminski. Ist schon heftig. Und ja, da haben wir ja jetzt eher so den Kaminski und die drei Fragezeichen hinten drin.
Ja, absolut. Also man muss aber auch dazu sagen, also klar, Itakura und Chao sind halt überragend gewesen für die zweite Liga. Trotzdem muss man auch sagen, also Kaminski hat immer seinen Part gespielt, hat, glaube ich, ein Spiel gehabt, wo ich mich sehr über ihn aufgeregt habe. Da hat er einen ziemlich großen Patzer
Ja.
gehabt, da ist er dann irgendwie nicht wirklich hinter den Ball gegangen und hat irgendwie gedacht, er wäre alleine und auf einmal kam von hinten, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, der Angreifer und hat dann den Ball eingeschoben. Da habe ich mich sehr aufgeregt, aber ansonsten hat Kaminski eigentlich durchweg seine Leistungen abgerufen und ist halt dafür, dass man vor der Saison haben viele gesagt, ja, Kaminski, guter Backup, kann man mitnehmen als Zweitliga-Innenverteidiger hinter Chao und so weiter. Hat halt jedes Spiel gemacht, hat überzeugt, auch in der Bundesliga
Ja,
gut,
voll.
deswegen muss man dann halt schauen.
Ja. Der Kaminski bin ich auch voll überzeugt. Mir geht es halt eher darum, dass man jetzt daneben nicht so diesen Topmann holt und dass man da dann wahrscheinlich so, plus Kaminski ist nicht der Schnellste, dann so eine Problem in Verteidigung kriegt. Weil dann, wenn du jetzt einen holst und der nicht sitzt, der Transfer, hast du dann halt mit dem Greimel jemanden, wo du nicht hundertprozentig weißt, ob der ein Aufstiegs-Innenverteidiger ist. Cissé noch ein größeres Fragezeichen. Und Matriciani, wo man sagt, okay, Linksverteidiger haben wir ja gesagt, ist gefühlsmäßig eher seine Position. Das fühlt sich einfach noch nicht so richtig gut an. Würdest du vielleicht sogar zwei Innenverteidiger holen?
Ich würde es tatsächlich, glaube ich, machen. Also vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel Mädels holst, hast du ja auch für die 6 nochmal eine super Option, was du dann halt theoretisch dann so umstellen könntest. Dann kannst du halt noch einen zweiten dazu holen. Also ich würde es wahrscheinlich so machen, dass man am Ende dann vielleicht Neumann und Mädels holt, wenn es eben finanziell möglich wäre. Oder halt Leitsch statt Neumann. Finde ich an sich alles sehr, sehr gute Optionen, wo man aber halt trotzdem immer das Risiko hat, dass es am Ende nicht klappt. Deswegen 2 Innenverteidiger muss eigentlich fast schon sein, weil wir aktuell nur Kaminski haben, wo du dir relativ sicher sein kannst, dass er seine Leistungen eben
Ja.
abruft.
Würde ich nämlich auch sagen. Also, wenn du zwei Innenverteidiger holst, dann kann ich auf jeden Fall besser
Ja.
schlafen. Dann kann man halt überlegen, ob man einen Cissé oder Greimel vielleicht nochmal verleiht. Je nachdem, vielleicht geht man auch mit fünf Innenverteidiger einfach mal rein. Wir kennen ja unser Verletzungspech. Und dann kann man einen zur Winterpause verleihen, wenn er auf zu wenig Spielzeit
Wir hatten ja,
gekommen
glaube ich,
ist.
sogar jetzt in der Bundesliga
Aber.
6 Innenverteidiger und trotzdem hieß es mitten in der Saison auf einmal The Last Samurai, nur
Ja.
Yoshida war fit und da musste Matriciani da aushelfen.
Ja.
Genau.
Genau. Hat auch noch Kolo Jajak und so
Genau, ja.
verpflichtet. Ja, dann muss man, finde ich auch, muss man auf jeden Fall da auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen und auch vielleicht auch in die Breite so ein bisschen noch gehen. Weil letztendlich, wir wollen es ja nicht, dass wir am Ende wegen einem Innenverteidiger, wo wir falsch gelegen haben beim Transfer, am Ende nicht aufsteigen und im Prinzip die Hinrunde zu löchrig unterwegs sind und dann da schon mit einem zu großen Handicap in die Rückrunde gehen. Also das ist auf jeden Fall eine Schlüsselposition. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten
Gehen wir jetzt
Position.
auf Linksverteidiger?
Wer beim Genau, wer bei mir Linksverteidiger? Aktuell hätten wir Thomas Ovejan im Kader. Kerim Çalhanoğlu kommt nach Laie zurück. Wir haben beide noch jeweils einen Spieler mitgebracht, weil es auch häufig hieß, Kerim Çalhanoğlu, den will man abgeben. Teilweise liest man auch Vertragsauflösung. Ja, also wie siehst du Ovejan? Meinst du, der schafft es nochmal in der zweiten Liga? Oder glaubst du, auch er ist ein Verkaufskandidat? Hat man auch schon häufiger gelesen. Wie würdest du da reingehen in die
Also ich kann
Linksverteidigerposition?
mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man Aujan bei einem passenden Angebot abgeben würde. Wenn du aber darauf guckst, dass du ihn vor einem Jahr für 2 Millionen waren es, glaube ich, verpflichtet hast und das halt nach super Leistungen war, wo du auch hättest sagen können, wenn man keine Kaufoption gehabt hätte und wir den hätten haben wollen, hätten wir bestimmt 4 Millionen zahlen müssen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir ihn jetzt unter 1 Million abgeben würden. Ich hoffe es zumindest auch nicht, weil Aujan auch nicht irgendwie angedeutet hat, dass er keine Lust hat. Was natürlich zu Problem werden kann, ist, dass Thomas Reis wahrscheinlich nicht mit einer Fünfer- bzw. Dreierkette spielen wird, sondern eben weiter auf sein Viererkettensystem bauen wird, wo Aujan defensiv definitiv Probleme haben könnte. Trotzdem, wenn du kein vernünftiges Angebot von zumindest so mal 1,5 Millionen für den kriegst, dann würde ich Aujan, denke ich, einfach behalten, weil er eben trotzdem diese Qualität eigentlich hat. Und wenn er fit ist, dann kann er die auch wieder abrufen, denke ich, in der zweiten Liga. Und ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit Aujan wieder funktionieren kann. Hat man auch in der Hinrunde in der zweiten Liga gesehen, wie gut das eigentlich funktioniert hat. Also der hat ja, glaube ich, 10 Scorer gemacht, 2, 3
Ja, in der
Tore, sieben
Hinrunde war der
Vorlagen.
beste Spieler der zweiten
Absolut,
Liga,
ja,
ja.
deswegen, also den musst du auf jeden Fall nicht um jeden Preis abgeben, vor allem weil er es eben nicht gesagt hat, dass er gehen will. Dementsprechend würde ich dann einfach schauen. Aber wenn wir uns jetzt trotzdem mal, auch wegen Çalhanoğlu, weil es halt eben bei beiden unsicher ist, ob sie bleiben, haben wir uns beide mal einen rausgesucht. Und ich würde mal sagen, du fängst erstmal wieder an. Und stellst dein vor.
Ja. Also ich habe hier einen aus Bielefeld. Man hat gelesen, dass Bielefeld quasi keine Drittliga-Verträge hat und im Prinzip quasi bis auf ein oder zwei Spieler alle ablösefrei wechseln können, habe ich mir deren Linksverteidiger mal angeguckt. Das ist George Bello. Bei dem finde ich halt interessant, ist erstmal 21 Jahre alt. Dann ist er aktueller Nationalspieler von der USA. Dann muss man
Gut
sagen,
für Marketing.
der ist im Sa genau, Marketing sowieso. Aber der ist auch wir wollen ja Kaderwerte aufbauen. Ist er auch nicht so schlecht. Der ist vor der Saison für 1,8 Millionen gewechselt. Und ja, also wenn du den jetzt ablösefrei kriegst, hast du im Prinzip schon mal 1,8 Millionen Euro plus gemacht, so gesehen. So sehe ich
Ja, also
das.
wenn du ausklammerst, dass
Ne?
Bielefeld
Und
eine
wenn.
schlechte Saison gespielt hat, dann auf jeden Fall,
Ja, klar. Aber ich meine, das wurde vor kurzem für den Spieler noch
ja.
bezahlt. Wenn du den jetzt ablösefrei kriegst, und ist zumindest ein junger Spieler. Man kann auch vielleicht so weit gehen, dass man sagt, okay, ist jetzt so langsam in Deutschland angekommen, hat sich akklimatisiert. Bielefeld ist ja auch, ist zwar nicht Ruhrgebiet, aber ist NRW, ist auch nicht so weit weg. Vielleicht startet der dann auf einmal richtig durch, weil er jetzt in Deutschland angekommen ist und dann hat Bielefeld für uns im Prinzip diese Aufbauarbeit gemacht.
Ja, das wäre halt wirklich perfekt, vor allem wenn du halt dann, wenn du Aujan behältst und Çalhanoğlu abgibst, Bello holst, hast du einen offenen Konkurrenzkampf. Das heißt, wenn Aujan eben defensiv zu anfällig ist, kannst du immer noch Bello reinwerfen und hoffen, dass er es besser macht. Vor allem auch mit seinem jungen Alter, wie du gerade schon gesagt hast, kann er sich natürlich entwickeln und Kaderwerte schaffen. Deswegen also prinzipiell super Spieler, den man da auf jeden Fall holen könnte, wenn er eben ablösefrei ist. Ich denke mal, auch wenn nicht, kannst du mit Bielefeld, denke ich mal, gut verhandeln, weil die jetzt eben in die dritte Liga abgestiegen sind. Sind auf Geld eigentlich angewiesen, müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie einen vernünftigen Drittligakader zusammenbauen, um wieder aufzusteigen. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass er mehr als 500.000 kosten würde, wenn du ihn dir holen willst. Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Spieler, den man sich auf jeden Fall überlegen könnte als Konkurrenzkampf mit Aujan.
Und du hast auch noch einen Spieler
Genau, ich habe auch noch einen
mitgebracht.
Spieler. Hat jetzt die letzte Saison in der dritten Liga gespielt, ist jetzt aber aufgestiegen mit VfL Wiesbaden. Gibt es aber auch schon Gerüchte um andere Zweitliga-Clubs, unter anderem Pauli und auch jetzt aktuell sehr, sehr stark mit Hannover in Verbindung gebracht. Brooklyn Eze, der bis vor kurzem noch in unserer Schalke-Jugend unterwegs war und dann in der Winterpause 2022 gewechselt ist zu Viktoria Berlin und jetzt eben bei VfL Wiesbaden war. Dementsprechend ist er jetzt, denke ich, ein bisschen gereift, ist noch 21 Jahre alt, hat aber super gespielt in der dritten Liga und vor allem in der Relegation. Da hat er auch 2 Vorlagen gemacht im Hinspiel. Hat einen super linken Fuß, super Flanken, ist auch 1,88, heißt nicht so klein wie Aujan, kann da auch einen Kopfball mal unerwartet gewinnen. Dementsprechend wäre das auch ein super Spieler, erstens für den Konkurrenzkampf, weil du halt nicht weißt, funktioniert jetzt wirklich in der zweiten Liga. Aber auch wenn du eben Aujan abgibst, fände ich es auch keine schlechte Option. Zumal er nur 500.000 Marktwert hat. Ich denke mal, für 800.000 wirst du ihn wahrscheinlich schon irgendwie loseisen können. Weil wir in Wiesbaden natürlich auch schauen mussten, einen vernünftigen Zweitligakader zusammenzubauen mit einem Kader, der eben nicht absteigt. Ja, finde ich an sich super spannend, vor allem weil er auch, wie gesagt, schon bei uns war. Was sagst du zu ihm?
Ja, ich finde, also erstmal die Schalke-Vergangenheit finde ich gut. Ich habe den, ich weiß noch ganz genau, die ersten Videos, wo ich gemacht habe auf dem YouTube-Kanal, da galt er nochmal so als richtig gutes
Genau, ja. Da
Talent
haben wir noch reingeworfen, glaube
aus
ich,
der
ne? War das nicht
A-Jugend.
irgendwie kurz vorm Abstieg, dass wir den nochmal bei den Testspielen irgendwie drin hatten? War der das oder war das ein anderer?
Ja, oder sowas, oder ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass der häufiger mal Thema bei mir gewesen ist. Deswegen, also. Finde ich auch romantisch so gesehen, dass er nochmal zurückfindet zu uns. Muss auch sagen, ich finde, er ist halt ein sehr, sehr guter Spieler, den du hinter einem Ovejan aufbauen kannst. So. Der noch jung ist, der vom Niveau her, oder der auf jeden Fall Ansatz gezeigt hat, dass der ein guter Mann ist in der dritten Liga und der dann das Zeug wahrscheinlich dafür auch in der zweiten Liga hat. Sehe ich aber auch bei Kerim Canan-Nolu. Also, Kerim Canan-Nolu hat halt bei Sandhausen ab und zu ein gutes Spiel gezeigt und hat da Ansätze gezeigt, war sehr, sehr stark in der Regionalliga unterwegs. Finde ich, sind beides sehr, sehr ähnliche Spielertypen, wobei Canan-Nolu, glaube ich, sogar noch ein Jahr jünger
Ich glaube,
ist,
Calhanoglu
oder?
müsste 20 sein, ja. Deswegen, also wenn du
Ja.
Calhanoglu zum Beispiel abgeben würdest und den wirklich überhaupt nicht behalten willst, weil man sagt, ja, bei Sandhausen hat er jetzt nicht vernünftig gespielt, auch generell eigentlich nicht gespielt, und du den vielleicht für 500.000, 600.000 abgeben kannst und dann Eze vielleicht für 800, 900.000 holst, wäre das prinzipiell kein schlechter Deal. Vor allem, weil Calhanoglu, glaube ich, auch noch ein relativ hohes Gehalt für so einen jungen Spieler hat, weil man sich eben sehr, sehr viel von ihm erhofft
Ja.
hat. Wenn es aber eben nicht möglich ist, würde ich Calhanoglu trotzdem nicht den Vertrag auflösen, weil ich es als ziemlich sinnlos erachte, dann ihn eben den Vertrag aufzulösen, obwohl er auch bei uns in der zweiten Liga keine schlechten Spiele gemacht hat. Auch bei Sandhausen, glaube ich, wenigstens so zwei, drei Vorlagen gemacht haben dürfte. Dementsprechend kannst du
Ja.
ihn auf jeden Fall noch als Backup für Aubameyang behalten. Wenn du eine Ablöse für ihn kriegst und einen anderen unbedingt haben willst, kannst du es machen. Wenn du aber den Vertrag auflöst, finde ich es nicht so sinnvoll.
Ja, das sind aber auf jeden Fall Namen, die man hinter einem Ovejan aufbauen könnte. Da ist natürlich die Sache, ich finde, die könnten jetzt nicht, beide nicht so der Linksverteidiger sein und dahinter hättest du dann beispielsweise einen
Nee, das auf
Calhanoglu.
keinen Fall.
Das
Also
wäre dann für mich
wenn du keinen
schon.
anderen erfahreneren Zweitliga-Linksverteidiger hast, dann kannst du das auf jeden Fall nicht bringen. Das ist zu großes Risiko. Dementsprechend
Ja.
musst du dann halt schauen, wie weit Aujan bleiben will oder ob du noch einen anderen holst. Ja.
Genau. Also da haben wir eher geguckt, dass das ein Ersatz ist für Canan-Nolu als statt für
Genau.
Aujan. Okay, dann haben wir
Die
jetzt die
Sechserposition, oder? Ah nee, Rechtsverteidiger, ja
Rechtsverteidigerposition.
stimmt. Ja, haben vergessen.
Genau, haben wir ja, Cedric Brunner, Aydin, Ramftel kommt per Laie zurück. Also ich glaube, Ramftel wird uns wieder verlassen. Ich hoffe, dass da Austria Wien vielleicht eine kleine Ablösesumme bezahlt. Ich habe gehört, Reinhold Ramftel. Der will auf jeden Fall eine Abfindung für seinen Vertrag. Finde ich ein bisschen frech
Ja.
von ihm. Der soll mal froh sein, dass der wieder Stammspieler ist in Österreich. Und kann da auch gern mal auf ein bisschen Geld verzichten. Hat ja uns fast den Aufstieg gekostet und jetzt will er noch Geld haben. Ja, und Brunner Aydin ist, glaube ich, eine gute rechte Seite für die zweite Liga. War ja auch in der Bundesliga eine super rechte
Ja,
Seite,
also
oder?
vor allem Brunner ist für die zweite Liga eigentlich schon fast zu
Ja.
gut. Also der hat in der ersten Liga
Ja.
schon so gut performt, dass man da auch sagen könnte, den will eigentlich jeder Verein abwärts von der Top 9, würde ich sagen, würde den jeder mit Kusshand nehmen.
Normal ja,
Genau.
ne? Also der ist so ein bisschen von seiner Spielweise, dadurch, dass er nicht so viele Scores
Ja.
macht, ist er ein bisschen so nicht so im Blickfeld, aber eigentlich so von seiner Leistung her müsste eigentlich jeder jetzt nach dem Abstieg von Schalke 04 da seine Fühler
Ja, also
ausstrecken.
Brunner ist halt vor allem defensiv sehr, sehr sicher, klebt am Gegenspieler wie eine Klette dran, hat er, glaube ich, selber mal im
Ja.
Interview gesagt, dass auch wenn er den Ball eben nicht erobert bekommt, er trotzdem am Gegenspieler dranbleibt und den Ball unbedingt haben will. Das hat man auch, finde ich, gesehen. Hat auch im Offensivspiel jetzt zwar keine Flanken als Vorlagen irgendwie super reingeschlagen, aber vom Passspiel her fand ich ihn jetzt auch nicht schlecht. Also hat er sehr, sehr gut mit den anderen, vor allem mit Kral immer zusammengespielt, habe ich noch ganz gut im Kopf. Dementsprechend mit Brunner super, super aufgestellt. Aydin hat eben vor 2 Jahren in der zweiten Liga auch super Spiele gemacht. Hat man sich sehr, sehr viel von ihm erhofft, hat sich dann zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt verletzt. Im
Ja.
Spiel gegen Hannover, nach, ich glaube, 20 Minuten, wo der beste Spieler auf dem Platz war, oft mal
Ja.
abgeschlossen hat, glaube ich, einmal einen Pfosten erwischt hat und dann verletzt er sich halt ungünstig. Dementsprechend bist du auch mit Aydın super aufgestellt. Ranftl, wie du gerade schon gesagt hast, auch nachdem er jetzt mehrfach gegen den Verein geschossen hat, eine Abfindung will, kannst du nicht bringen, den zu behalten. Den musst du
Richtig
abgeben,
komischer
ja.
Typ, ne? Und ich weiß so ganz am Anfang, wie die den alle gefeiert haben und da gab es so einen Spitznamen zu dem und so. Ey, richtig, richtig komisch und bin froh, wenn das Kapitel da auch zu ist. Also wir sagen, Rechtsverteidigerposition bleibt so, sind wir sehr zufrieden. Und das ist auch für mich wirklich, wo ich sage, der ist der beste Verteidiger im Team aktuell.
Ja, also auf jeden Fall der sicherste. Vielleicht nicht der beste Verteidiger, wenn es um das Peak-Spiel gehen wird, weil Kaminski hat immer wieder so ein Spiel mit drin hat, wo er dann auf einmal ein, vielleicht auch zwei Tore macht. Dementsprechend kann Kaminski schon an einem Tag eher der MVP sein als Brunner. Aber über die Saison hinweg gehe ich davon aus, dass Brunner Stand jetzt der beste Verteidiger bei uns sein wird, ja.
Ja, so
Ja.
meine ich das. Also, wo du sagst, okay, wer wird am Ende die beste Saison spielen, das wird der Brunner
Ja.
sein. Okay, dann sind wir mit der Rechtsverteidigerposition durch und jetzt kommen wir zur Sechserposition.
Genau.
Da hat sich ja einiges getan. Einige Spieler haben uns verlassen. Aktuell sind zurückgekommen Flick und Wouters und Tower haben wir noch von Mainz ausgeliehen. Flick, muss man sagen, auch leider im letzten Spiel von Nürnberg Mittelfußbruch zugezogen. Das heißt, er wird auch noch die ersten Spiele verpassen. Das ist eine richtig, richtig blöde Nachricht, weil Flick habe ich eigentlich voll eingeplant.
Hat auch bei Nürnberg bis auf das letzte Spiel alle Spiele gemacht. Also
Gute Saison
absolut,
gemacht,
ja.
super Saison gespielt. Also immer, wenn ich Nürnberg geguckt habe, Flick war da einer der besten
Ja.
Spieler. Nürnberg will den ja auch immer noch holen. Ja, wie ist die Situation da? Also ich finde, Power würde ich vielleicht sogar die Leihe beenden, weil im Prinzip, er hat noch nicht überzeugt in der ersten Liga, hat kein Spiel gemacht. Jetzt kommt er nach einem Jahr quasi ohne Spielzeit, kommt er dann bei uns rein und soll in der zweiten Liga aushelfen. Und wenn er dann nach wahrscheinlicher Startschwierigkeiten, weil er ein Jahr draußen ist, dann performt, geht er wieder zurück zu
Ja.
Mainz. So, ich weiß nicht, was wir davon so großartig haben von dieser
Das
Laie.
Einzige, was du machen könntest, wäre, dass du mit Mainz nochmal verhandelst und sagst, entweder ihr holt ihn euch zurück oder wir wollen eine Kaufoption haben in Höhe von 1 Million oder
Ja,
so, dann wäre es in
das ja.
Ordnung. Ansonsten macht
Genau.
das für Schalke sehr, sehr wenig Sinn. Ich glaube, da kannst du mit Mainz auch drüber reden, weil ich glaube, die sind auch nicht der größte Fan davon, wenn jetzt deren Spieler nochmal ein Jahr auf der Bank sitzt. Deswegen, wenn du eine Kaufoption reinverhandelst, hast du auf jeden Fall Ruhe, kannst ihn einsetzen, wenn er eben im Training sich zeigt. Ansonsten bin ich bei dir, würde ich die Leihe auch auflösen. Das bringt nicht viel.
Ja, könnte man halt auch überlegen, ja auch den Innenverteidiger von Mainz, ob man das einfach verrechnet mit einem Leitsch zum Beispiel,
Genau.
ne? Dass man dann sagt, okay, dann holen wir den Leitsch vielleicht für 2 Millionen, wir hatten ja eher gesagt, eher 1 Million so, holen wir den für 2 Millionen, aber wir kriegen auch noch eine Kaufoption von 500.000 oder 1 Million
Tower,
bei Tower dann
ja.
nach der Saison. Dann wäre das auch vielleicht so eine Sache, wo man dann da einen guten Deal bei machen kann. Wouters ist, denke ich mal, klar, Kapitel schließen, den irgendwie loswerden. Das hat jetzt nie funktioniert, war bei uns nur verletzt, ist jetzt in Belgien Stammspieler gewesen. Ich glaube, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, um den abzugeben. Ja, und bei Flick, weiß ich ehrlicherweise auch nicht so richtig, was ich jetzt machen würde.
Also
Ich
ich
glaube,
bin
als
bei Flick
Kaderspieler.
schon eher beim Behalten, vor allem weil er jetzt auch verletzt ist. Ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt einen verletzten Spieler unbedingt kaufen wollen würde. Zumal jetzt,
Nürnberg will den
ja,
holen.
klar, aber
Wollen
jetzt mal abgesehen von
die.
Nürnberg, du hast ja keinen Konkurrenzkampf um eine Ablöse. Also es gibt ja jetzt nicht noch einen anderen Verein, der sich denkt, ich will jetzt Flick haben, weil da eben
Ja,
auch am Anfang verletzt
das ist
ist.
klar.
Und ich denke mal, auch Nürnberg würde jetzt nicht für einen verletzten Spieler mehr als so, was weiß ich, 600, 700.000 zahlen. Und Flick hat einen
Nee,
Marktwert
glaube ich
von
auch
2
nicht.
Millionen. Klar, das kriegst du für den nicht. Ist auch verständlich. Hat, glaube ich, nur noch ein Jahr Restvertrag, wenn ich mich nicht irre.
Ja,
Aber
das ist nämlich die
wenn du eben mit
Sache.
Flick verhandelst und sagst, wir bauen auf dich, Junge, wenn du zurückkommst an der Verletzung, ist für dich hier ein Kaderplatz frei, wenn du eben dich im Training zeigst, dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass Flick nochmal weiterreift, als das bei Nürnberg schon getan hat. Und dann sehe ich ihn auch als deutlich mehr Wert an, als eben die Ablöse, die du jetzt kriegen kannst. ist eben auch ein sehr, sehr junger Spieler noch, also sehr, sehr jung, nicht mehr, 23, aber kommt eben aus unserer Jugend. Ich fände es ein bisschen schade, wenn man ihn jetzt verramschen würde quasi für so eine kleine Summe. Muss man aber schauen, inwieweit es dann eben sinnvoll ist, quasi auf den Spieler zu bauen, wenn er noch ein Jahr Restvertrag hat. Das ist eine ähnliche Situation wie mit Piringer, nur dass Flick eben verletzt ist.
Ja. Plus, ja, plus die Verletzung. Also für mich, wenn ich jetzt als Kaderplaner jetzt vor der Saison mir die Personalie angucke, entweder verlängert er jetzt im Sommer und du siehst ihn als Perspektivspieler, der nach der Verletzung, den du dann irgendwie einbaust oder zumindest dann auf den baust, den du dann langfristig aufbauen willst, oder du verkaufst ihn jetzt, kriegst nur eine kleine Ablösesumme, die nicht marktwertgerecht ist, aber baust dich dann neu auf der
Ja,
Sechserposition.
würde ich wahrscheinlich mitgehen, weil es macht halt keinen Sinn, jetzt nochmal einen 23-Jährigen zu behalten, wo du jetzt nicht irgendwie garantierte Scorer oder sowas hast, sondern eben einfach nur einen grundsoliden Mittelfeldspieler aktuell in der zweiten Liga, der auch das Potenzial dazu hat, noch besserer Mittelfeldspieler zu werden. Aber du brauchst jetzt keinen 23-Jährigen noch weiter aufzubauen, wenn er eben nur noch ein Jahr Restvertrag hat und nicht verlängern will.
Ja, zumal der dir ja am Anfang fehlt, der wird kein Teil der Vorbereitung sein, so, ne? Das ist dann halt auch immer so die Sache. Und du weißt halt auch nicht, wie der nach der Verletzung dann
Was halt
zurückkommt.
eine super Option wäre, finde ich, wäre, wenn du halt mit Flick statt 2024 eben bis 26 verlängern würdest von mir aus und ihn noch ein Jahr an Nürnberg ausleihst, er da vielleicht nochmal eine Saison spielt
Können
oder
man auch
zumindest eine
machen, ja.
Halbserie, was weiß ich, dass du da irgendwie Flick nochmal
Ja.
die Chance gibst, bei Nürnberg nochmal seine Leistungen eben zu zeigen, dass er das Potenzial weiterhin abrufen kann. Und dann kannst du ihn halt immer noch entweder in der Winterpause zurückholen, worauf sich vielleicht Nürnberg nicht einlassen wird. Musst du halt schauen. Aber auf jeden Fall verlängern und nochmal verleihen, fände ich jetzt auch nicht so schlecht, weil man eben sowieso bei uns für einen Aufstieg brauchst du Sechser, die von vornherein fit sind.
Okay, also wir würden sagen, Power und Wouters würden wir sogar beide
Und
abgeben
Flick abhängig
und
von ob
Flick
er verlängern will. Ja.
bei einem Fragezeichen könnte sogar dann passieren, dass die Position ganz frei wäre. Wir haben aber jetzt zwei Namen mitgebracht. Wer fängt nochmal an?
Genau
Ich,
du.
ne? Genau, Aydin habe ich mitgebracht. Eyüp Aydin, der ja auch im Gespräch ist. Übrigens, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Bei uns im Discord-Server habe ich den erwähnt gehabt, irgendwann im Mai, wo gar keiner noch über den gesprochen hat. Da hatte ich den schon gescoutet für uns und freue mich deswegen, dass der bei uns im Gespräch gekommen ist. Damals, als ich den gescoutet habe, hatte der noch einen auslaufenden Vertrag. Der wurde dann zwischenzeitlich verlängert bei Bayern um ein Jahr. Und ja, hat jetzt einen Restvertrag von einem Jahr, man liest Ablösesumme 1 Million. 18 Jahre alt ist der Spieler. Wie kann man den beschreiben? Der ist so ein Spieler, der sehr beweglich ist, der eine sehr gute Technik hat, der sehr pressingresistent ist, der ein gutes Passspiel hat, eher so ein Spielmacher auf der Sechserposition ist, der aber auch hier und da mal dazwischen hauen kann. Spielt mittlerweile in der U21 der Türkei. Und ja, hat in der Drittligasaison bei Bayern 2 gespielt, war Stammspieler, 3 Tore gemacht, 4 Vorlagen als Sechser. Ist, glaube ich, ein guter Mann.
Ja, vor allem, wenn man ihn jetzt eben wirklich von Bayern abkaufen kann und eben nicht nur ausleiht und für Bayern einen neuen Spieler ausbildet, finde ich es an sich auch eine super spannende Sache. Eben auch vor allem wegen Kaderwerte schaffen. 18 Jahre junger Mann wäre halt super interessant. Musst du dann aber trotzdem irgendwie schauen, dass du, wie wir ja auch gerade geschaut haben, wir haben eigentlich aktuell nicht wirklich Optionen auf der 6. Klar, Latzer kannst du da aufstellen,
Ja.
will aber keiner so wirklich. Dementsprechend, wenn du dann einen Aidin holst, fände ich das super, auch interessant und spannend. 1 Million vielleicht ein bisschen zu viel für nur ein Talent, auch wenn er eben von Bayern ist und noch 18 Jahre. Wenn man den irgendwie auf seinen Marktwert
Weil das
einpendelt,
Risiko da ist,
genau, so
ne?
800.000, 700.000, vielleicht schon eher, dann kann man es auf jeden Fall überlegen, das zu machen. Aber du brauchst auf jeden
Ja.
Fall dann trotzdem noch einen zweiten Sechser, der dir noch ein bisschen Sicherheit gibt, Zweitliga-Erfahrung hat oder vielleicht sogar Bundesliga-Erfahrung hat und da einfach auch mal dazwischen haut, weil ich glaube, Aydin ist vielleicht noch eher ein schmächtigerer Spielertyp, der sich noch nicht so in jeden Zweikampf reinwirft, wie es eben Paulsson zum Beispiel vor 2 Jahren bei uns die ganze Zeit gemacht hat. Da brauchst du auf jeden
Alston
Fall.
wäre eigentlich so der perfekte Kandidat.
Ja.
Hatte ich mir auch schon so häufig so vorgestellt. Jetzt bräuchtest du eigentlich so ein Parson für das
Ja,
System.
ich finde es auch bis heute immer noch ein bisschen schade, dass wir Parson abgegeben haben. Ich glaube schon, dass er uns in der Bundesliga noch hätte helfen können. Ich meine, wenn du mal darauf guckst, wen wir da
Ja.
teilweise haben spielen lassen. Wir haben Latzer spielen lassen, der hat eigentlich nie performt, bis auf vielleicht mal so ab und zu für 10 Minuten im Spiel gegen Mainz oder so mit dem Weitschuss. Dann mit Balanta, der wüsste ich jetzt nicht, was er besser können sollte als Parson. Also da haben teilweise, oder auch in der Innenverteidigung, Parson hat ja in der Vorbereitung teilweise Innenverteidiger gespielt. Du bist in die Saison reingegangen und hattest dann nach 5 Spieltagen gefühlt keine Innenverteidiger mehr, weil alle ausgefallen sind. Da hätte auch
Ja.
Parson uns sehr, sehr gut weiterhelfen können.
Ich weiß noch,
Dementsprechend,
wie die
ja.
ganzen Leute rumgeheult haben, weil der so schlecht ist angeblich. Und jetzt, wo der dann gefehlt hat in der Liga, hat man genau gesehen, so einen Spieler bräuchte
Auch von
man.
der
Ne,
Mentalität her,
und
Parson war ein super wichtiger Mentalitätsspieler.
ja.
Also wie gesagt, selbst wenn er jetzt zurückkommen würde, ich fände es keine schlechte Idee. Ich glaube, wird er nicht machen, weil er jetzt eben bewusst sich ja dafür entschieden hat, nach
Nee.
Amerika in die MLS zu
Ja.
wechseln, auch wegen seiner Familie und so weiter. Ein bisschen Geld nochmal.
Ja, das wird
Wird
nichts mehr.
nichts, aber prinzipiell, wenn das passieren würde, hätte ich tatsächlich nichts gegen, auch wenn er natürlich alt ist und man
Ja.
eigentlich jetzt ein bisschen Kaderwerte schaffen sollte. Wenn du aber einen offenen Konkurrenzkampf jetzt zum Beispiel gehabt hättest zwischen Parzon und eben Aydin, hätte ich sehr, sehr spannend gefunden, weil Aydin dann als 18-Jähriger da hätte reinwachsen können in die Rolle und Parzon ihm auch eben viel hätte mitgeben können, was Härte angeht, Mentalität angeht. Ja, aber ansonsten
Ja.
brauchst du jetzt halt statt Parzon jemand anderen, der das übernehmen kann. Und da haben wir
Hast du
jetzt
ja noch einen
aktuell als
Spieler
Option dann
mitgebracht?
nur Latzer und eben, wenn man ihn verpflichtet, Aydin, weil Flick ja verletzt ist.
Ja, wir hatten einen ganz kurzen Tonproblem, sind jetzt wieder da und es geht weiter mit deinem Spieler auf der 6. Da hast du noch einen Spieler mitgebracht. Wie war der
Genau.
auf der 6er Position?
Ich habe für die Sechs noch Ron Scheinberg mitgebracht, der vielleicht dann auch der gute Gegenpart zu Aydin sein könnte. Ist schon ein bisschen erfahrener, auch in der zweiten Liga vor allem. 24 Jahre trotzdem noch alt, heißt, kann auch noch mehr Kaderwerte schaffen. Ist aber auch natürlich in der Bundesliga, vor allem bei Bremen, im Gespräch. Hat aber in der zweiten Liga 33 von 34 Spielen gemacht, also wäre eine absolut sichere, wichtige Bank für uns.
Ja.
Hatte auch 3 Tore, 2 Vorlagen, also geht auf jeden Fall schlechter. Auch als Sechser 5 Scorer zu haben, ist in Ordnung, ist jetzt nicht überragend, aber auf jeden Fall nicht schlecht. Und hat eben auch nur noch 1 Jahr Vertrag. Dementsprechend, wenn da eben Bremen dann aus dem Poker irgendwann aussteigen sollte und du Scheinberg vielleicht so für 1,5 Millionen schießen könntest, dann wäre das natürlich ein super Deal für uns.
Ich habe lustigerweise jetzt vor kurzem nochmal so Statistiken aus der zweiten Liga mir ausgegraben, habe einfach mal geguckt, so welche Spieler sind interessant für uns. Und gerade auf der 6 habe ich so geguckt, weil was brauchen wir eigentlich auf der 6? Wir brauchen schon so einen Spieler, der Zweikämpfe holt.
Ja.
Haben wir ja den Salazar und auch den Drexler, die sehr gut sind für die zweite Liga, die aber eher die Stärke in der Offensive haben. Wir haben Latzer, der wahrscheinlich körperlich gar nicht mehr in die Zweikämpfe reinkommen kann. Ein Flick, der erstmal verletzt ausfällt. Und da brauchen wir, glaube ich, wirklich hinter diesen zwei Offensivspielern, brauchen wir so einen richtigen, der dazwischen haut. Und da habe ich mir die Statistiken angeguckt und der ist bei den Statistiken, so defensive Zweikämpfe, ist der, in den meisten ist der ganz vorne auf Platz 1, Ron Schallenberg.
Ja.
Und da sage ich, so rein jetzt vom Spielerprofil her, genau der richtige Spieler. Und ich hoffe wirklich, dass wir den holen, da gibt es Gerüchte, dass wir daran interessiert sind, dass Bremen daran interessiert sind. Ich hoffe, dass der Spieler sich denkt, okay, jetzt ist Naby Keita ist nach Bremen gegangen, vielleicht ist da die Chance zu spielen vielleicht nicht ganz so hoch wie auf Schalke. Und ich glaube, dass der halt genau der perfekte Spieler ist für dieses System, was der Reis da hat, um einfach nur mal diesen Offensivspielern so den Rücken frei zu halten.
Ich kann mir
Und ja,
auch
auf
gut
der
vorstellen, dass
6.
unser Coup halt wirklich sein könnte, dass wir aktuell keine wirkliche Option auf der 6 haben und er da
Ja.
eben der unangefochtene Mittelfeldchef aktuell eben sein könnte. Klar ist bei Paderborn aktuell Captain, das ist natürlich auch immer was Schönes für einen Spieler. Das wäre er bei uns eher nicht, aber trotzdem kann er eben bei uns nochmal seine Chance auf einen Aufstieg erhöhen. Er kann sich noch mehr in Fokus spielen, weil jeder weiß, Schalke-Spiele guckt bestimmt 4-mal so viele Leute wie Paderborn-Spieler, jetzt nicht
Ja,
despektierlich gemeint.
safe.
Dementsprechend wäre das halt auf jeden Fall ein logischer Schritt für ihn, wo er sich selber erstens mal zu einem Aufstiegshelden bei Schalke machen könnte. Er würde dann im nächsten Jahr hoffentlich und wahrscheinlich Bundesliga spielen und hätte dann eben den Schritt in die Bundesliga, klar, 1 Jahr später, als jetzt er bei Bremen den Schritt hätte. Aber wenn er jetzt eben zu Bremen geht, hast du gerade schon recht gesagt, hat er eben auch extrem hohe Konkurrenz vor sich, wo er sich erstmal durchsetzen
Ja.
müsste. Und ob das dann so einfach geht gegen Spieler wie Naby Keita, die auch erst 28 sind. Das ist halt dann auch eine Frage, ob das überhaupt erstmal so gut funktioniert.
Ja, und ich denke, Vertrag läuft aus 2024. Das ist zum einen mal eine gute Sache, so der wird nicht so teuer sein. Dann ist er als Sechser in der zweiten Liga wahrscheinlich einer der Top 3, so von den Spielern, die du holen kannst. Und das wäre einfach so ein perfektes Match. Und ich glaube wirklich, wenn du so, sagen wir jetzt mal, einen Schallenberg und einen Aydin kriegen könntest für die Sechs, da kannst du so das Bestmögliche machen, was du aus Schalker Möglichkeiten rausziehen kannst für die
Ja,
Sechserposition.
finde ich auch sehr, sehr
Weil
spannend,
diese,
Doppel 6.
ja, weil wie du gesagt hast, sie ergänzen sich gut. So, dann kannst du auch vielleicht mal so für den Gegner, wo es eher so spielerische Lösungen drauf ankommt, lässt du mal den Aydin spielen. Und dann für so Gegner, wo du eine gute Absicherung brauchst, vielleicht gegen so Hamburg, Hertha und so weiter, ist auf jeden Fall immer der Schallenberg da
Ich
gesetzt.
glaube,
Jetzt
wenn wir
echt ne
Scheinberg holen, wird er auch immer gesetzt sein. Aber wir werden ja wahrscheinlich so oder so im Thomas Reis-System mit zwei Sechsern spielen. Das heißt, du kannst dann halt Aydın spielen lassen. Wenn es dann
weiß ich nicht.
gegen die. Ich denke schon, dass wir weiter mit zwei Sechsern spielen. Meinst du nicht?
Ich glaube, wir spielen mit einer 6 und dann, wenn dann eine offensiver Sechser, aber eher so eine 8 und
Ja, schon klar, aber
eher
ich
entweder
meine,
so.
also das System bleibt ja trotzdem das gleiche. 4, 2, 3, 1. Der eine von den beiden Sechsern ist halt eher der offensivere Part, also der Achter in dem Fall. Aber trotzdem, wenn wir eben gegen ein Spiel jetzt zum Beispiel gegen HSV machen, denke ich, dass es auch sein könnte, dass wir dann eben, was weiß ich, mit, keine Ahnung, zum Beispiel Salazar als Achter spielen, wenn er eben bleiben würde und Scheinberg daneben und
Ja,
Aydın dann aber vielleicht wirklich nur so in seltenen Spielen mal eben einen Einsatz findet
Also
gegen Gegner, die eben eher unten angesiedelt sind und der da vielleicht ein bisschen mehr Offensivspiel mit reinbringt, weil er eben auch mehr Scorer hatte als
ja.
Scheinberg.
Also bei Reis hatten wir ja diesen klassischen Zehner eigentlich gehabt, diese hängende Spitze da, was dann immer der
Ja.
Salazar gespielt hat, ne? Ich glaube, der zieht den Salazar im Prinzip zurück. Aber spielt dann mit zwei offensiven Achtern im Prinzip und einem defensiven Sechser. So kann ich mir das vorstellen für die zweite Liga, damit wir uns da auch besser positionieren und ein bisschen höher schieben können. Glaube ich, dass man da vielleicht überlegt, dass man das so umstellen kann. Wenn wir das so spielen, dass wir sagen, okay, wir bleiben so bei diesem Karl Kraus und dann mit Salazar auf der 10, finde ich, haben wir noch mal mehr Baustellen eigentlich im Kader, weil wir da noch viel weniger Spieler mit auch einer guten Qualität haben.
Ja, aber ich meine, wenn man das wirklich nur mit einer 6 spielt, hast du, also du kannst eigentlich einen Ron Scheinberg nicht mehr als, weiß nicht, 5 Spiele in der Saison auf die Bank setzen. Ich glaube, das kann es einfach nicht bringen, vor allem wenn er seine Leistung auch wieder abruft. Denke ich nicht, dass man ihn dann einfach auf die Bank setzen wird, nur um Aydın mal die Spielpraxis zu geben. Du musst dann,
Nee, der ist für mich auch
ja,
gesetzt,
also du
klar.
musst dann schon irgendwie einen anderen Weg finden, wenn du Aydın auch holst, ihn in den Kader mit reinzukriegen, beziehungsweise in die Startelf. Es sei denn, Scheinberg verletzt sich halt unglücklich, dann ist es natürlich eine super Option. Deswegen, ich glaube halt nicht, dass wenn wir Scheinberg holen, auch Aydın noch dazu holen, wenn wir eben nicht mit der Doppel-6 spielen.
Ja, aber ich denke mir mal, so ein Aydin kannst du auch mit ein paar Spielen aufbauen. Zumal ich mir Aydin eher auch als Achter vorstellen kann als ein Schallenberg. Weil
Das
der
ja.
Aydin schon so ein Spielmacher ist, auch in seiner Art und Weise. Und du kannst ja auch variabel im System sein. Dann spielst du vielleicht gegen. Ist der Reis zwar noch nie gewesen bei uns, aber ich glaube, der hat das auch ein bisschen gemacht, um die Mannschaft zu stabilisieren.
Ja.
Und wenn er jetzt mit so einer stabilen Fundament jetzt in die Vorbereitung geht, kann ich mir halt auch vorstellen, dass der da jetzt ein bisschen mit 1, 2, 3 Systemen in eine Saison reingeht und nicht mehr immer dieses klassische 4, 2, 3, 1 spielen lässt. Aber vielleicht auch mit einer Doppelspitze noch überlegt, die möglicherweise gerade auch so, wenn ich sag ich mal 60. Minute ist immer noch 0-0 steht oder unentschieden, dass du da noch einen zweiten Stürmer bringst für die Spitze, um da den Sieg zu erzwingen. Glaube ich schon, dass man da ein paar Möglichkeiten mitnehmen möchte.
Ja, denke ich auch.
Okay, dann gehen wir mal auf die zentrale Mittelfeldposition. Und laut Transfermarkt ist da nur Latzer. Ich sag jetzt mal, wir machen da auch immer mal die offensiven Mittelfeldspieler mit rein. Also wir hätten dann Latzer, Salazar, Drexler und Idrissi, der zurückkommt per Laie. Bei Salazar hört man, dass er wechseln will. Bei Latzer hofft man, dass er wechseln will. Idrissi hat man gelesen, dass dass da wahrscheinlich sogar der Vertrag aufgelöst werden soll. Da plant man scheinbar nicht mit ihm. Wechsler ist so die Konstante, die auf jeden Fall mit in die zweite Liga geht. Teilweise hat man gelesen, dass er kein Stammspieler sein soll in der zweiten Liga. Ich finde, er hat es eigentlich in der ersten Liga richtig gut gemacht und für mich ist das eigentlich auch ein Kandidat, der starten sollte, gerade in der zweiten Liga.
Ja, gehe ich
Wie
mit. Also
siehst du uns da auch?
ich verstehe auch
Ja.
nicht, wieso das jetzt auch schon angeblich klar sein soll. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie eine andere Sache, über die wir nachher noch reden werden, mit Torodde und Polter vorne. Ich finde halt, man kann es jetzt gar nicht schon so wirklich festmachen, welcher Spieler jetzt nur von der Bank kommt oder welcher startet, weil ich meine, wir haben nur eine komplette Vorbereitung vor uns. Wieso sollte jetzt schon klar
Ja.
sein, dass Drexler nur von der Bank kommen wird oder nicht generell gesetzt sein sollte? Weil er hat es gut gemacht in der Bundesliga, wenn er jetzt in der Vorbereitung ähnlich gut performt, sehe ich keinen Grund dafür zu sagen, Drexler muss auf die Bank. Macht ja keinen Sinn.
Voll. Sehe ich genauso. Also normalerweise mit dem, was er geliefert hat in der Bundesliga, muss er eigentlich unumstrittener Stammspieler sein in der zweiten Liga. So viel dazu. Und ja, man muss halt jetzt gucken, wie sich das entwickelt. Salazar ist halt so ein Wackelkandidat. Wenn der wechselt, verliert uns da eine Menge Spielwitz, eine Menge Qualität. Auch jemand, der mal so Scorer so da mithelfen kann, was nicht durch Stürmertore passiert. Das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Latzer ist halt wirklich sehr, sehr schwach geworden. Und ich habe das Gefühl, der wird auch immer schwächer. Auf den kannst du eigentlich gar nicht mehr bauen, selbst in der zweiten Liga nicht. Zumindest wenn du aufsteigen willst. Er hatte diese Saison nur noch dieses eine gute Spiel gegen Hertha. Ansonsten war das überhaupt nichts.
Ja.
Wenn du mich fragst, und jedes Mal, wo der gespielt hat, hast du dich gefragt, warum hat der gespielt? Mir wäre sogar lieber, wenn man Latzer irgendwie verkaufen könnte, mit einem Idrissi noch als Kaderspieler reinzugehen, der wenigstens eine gewisse Dynamik irgendwo hat. Aber auf den wird man scheinbar auch nicht bauen. Ja, wenn wir jetzt so gucken. Salazar geht, Drexler so der Einzige, der dann so bleiben könnte, der gut ist. Latzer bleibt gezwungenermaßen. Haben wir jetzt nach der Sechserposition fast schon die nächste Baustelle, ne? Also
Ja.
gerade so die Zentrale ist so eine Sache, die ist sehr, sehr heikel bei uns, ne?
Und
Wo wohl noch gar
da
nicht so
Spieler zu finden,
steht.
ist auch gar nicht so einfach, weil, wie wir auch gerade schon bei den Innenverteidigern gesagt haben, es gibt einfach sehr, sehr wenig Optionen aktuell. Also bei wenigen Spielern läuft der Vertrag aus, wenige Spieler sind erschwinglich von der Ablösesumme her.
Ja.
Ist halt echt nicht so einfach. Wir haben jetzt noch ein paar Spieler mitgebracht, die sind aber teilweise eher offensiv orientiert. Also auch auf der 8 kann es halt sehr, sehr schwierig werden. Da muss man halt schauen, wie man das am besten aufstellt. Hängt dann wahrscheinlich auch mit
Ja.
den 6ern, 10er, 8er Ausgleich ungefähr immer vom Gegner so ein bisschen ab. Drexler kann man schon noch irgendwie als 8er sehen, weil er auch defensiv sehr, sehr viel mitgeht. Auch gute Zweikämpfe teilweise sehr, sehr wichtig gewinnt. Bälle auf der Linie nochmal klärt. Also Drexler kann man noch als 8er interpretieren. Aber ansonsten wird es dahinter halt echt dünn. Und da muss man dann auch als Hechelmann sich nochmal Gedanken machen, ob man da nicht noch ein, zwei Spieler vielleicht mal dazu holt.
Ja, wir haben auf jeden Fall, oder sollen wir schon mit den Spielern anfangen, die wir da hätten?
Ja, fang du ruhig an, du bist ja wieder dran.
Okay, da will ich aber auch noch mal einen Spieler reinwerfen, der auf jeden Fall jetzt häufiger genannt worden ist. Und der ist gerade U17 Europameister geworden und hört auf den Namen Ouedraogo und gilt wohl als Riesentalent, kann zentral spielen, kann defensiv
Hab
spielen,
noch nie gehört,
offensiv
den Namen.
spielen.
Wer ist denn das? Erklär mal.
Ja, könnte eigentlich so wirklich so die Chance sein für den Spieler, oder?
Ja, gehe ich mit. Also für die zweite Liga ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Option, den nochmal in der Jugend zu haben und den vielleicht reinwerfen zu können. Hört man aber auch immer wieder, dass Norbert Elgert ihn als noch nicht so weit ansieht. Ich vertraue Norbert Elgert da auch eigentlich grundlegend. Aber wenn Thomas Reis
Ja,
sagt,
ich
ich
denke mir
finde,
immer.
ja, klar, Norbert Elgert will
Ja.
manchmal auch seine Spiele einfach behalten, um selber
Ja.
erfolgreich noch zu bleiben, absolut. Aber wenn Thomas Reis da sich anschließt an die Meinung, würde ich ihm da auch vertrauen. Also ich würde jetzt nicht, wenn Thomas Reis sagt, Norbert Elgert hat recht, er bleibt erstmal noch ein Jahr da unten oder ein halbes Jahr da unten, dann würde ich das
Ja.
jetzt nicht anzweifeln. Aber wenn eben Thomas Reis sagt, er sieht ihn als qualitativ gut genug an, um eine tragende Rolle in der zweiten Liga zu spielen, dann vertraue ich der Thomas Reis Meinung noch ein bisschen mehr als Norbert Elgert, weil, so ehrlich muss man sein, Norbert Elgert will natürlich auch irgendwie in seiner Gruppierung da quasi erfolgreich sein. Dementsprechend musst du
Ja.
halt auch schauen, dass wir eben den bestmöglichen Zweitligakader zur Verfügung haben. Und wenn Reis findet, dass Odreaogo, ich kann ihn immer nicht richtig aussprechen, da reingehört, dann sollte man den auf jeden Fall hochziehen.
Der kriegt zumindest mal Trainingszeit und man überlegt, ob der ins Trainingslager mitgeht. Was ich mir halt immer denke, ist, mal, dann hast du mal so ein Ausnahmetalent, ne? Und dann will man den noch so behutsam aufbauen. Da haben andere Vereine in der Bundesliga, schmeißen die 17, 16,
Ja, selbst
18,
Bayern, die haben ja
19-Jährigen,
Musiala als 17-Jährigen
ja,
reingeworfen.
so schmeißen die in der Bundesliga rein, ne? Und wir sind mittlerweile jetzt in der zweiten Bundesliga.
Ja.
Und ich habe den Spieler schon ein paar Mal gesehen. Und ich muss sagen, immer wenn ich den gesehen habe, hat man gemerkt, oder habe ich mir immer so gedacht, so wow, der ist echt gut, der hat echt was drauf. Und ich glaube, also ich glaube, gerade wenn man jetzt so guckt, wenn Salazar gehen würde, wir nur noch Drexler haben für diese Position, Lazar noch mit dabei, glaube ich schon, dass der, ich würde den schon besser einschätzen als Lazar, weil der auch eine
Das auf jeden
Dynamik
Fall bin ich
mitbringt.
bei dir.
Und ja, U17 Europameister, so du. Manchmal muss man halt auch einfach mal die Leute dann von der Leine lassen und dann Gas geben lassen. Und ich sehe das eigentlich jetzt mit der Vorbereitung auch noch zusammen, so perfekter Moment. Man kann das ja natürlich auch erstmal so langsam aufbauen, dass man sagt, okay, der ist noch nicht im Kader, aber man guckt so heimlich. So, wenn er jetzt im Trainingslager auf einmal, wenn alle merken, oh, der tunnelt da jeden im Training, schießt da 100 Tore und trifft in jedem Testspiel, dann sagt man natürlich dann ganz schnell, okay. Der hat sich bewiesen, jetzt ist er schon so weit, ne? Ich hoffe, dass man das so macht, dass man dem da nicht den Weg versperrt. Oder wenn er halt dann nicht performt, dass dann man halt nochmal sagt, okay, dann geh nochmal über die A-Jugend, wir bauen trotzdem auf dich dann im nächsten Jahr.
Was ich auch
Dass man
hoffe, ist,
halt.
dass die Ablösesumme bzw. die Ausstiegsklausel, die er wahrscheinlich im Vertrag haben wird, nicht so niedrig ist, weil ich habe auch echt Angst, dass wir mit den jetzt einsetzen, der da in der zweiten
Ja.
Liga vielleicht in der Saison, wenn er jetzt auf einmal die ganze Saison durchspielt, vielleicht 5 Spiele nicht macht oder so und uns da, was weiß ich, 12 Scorer beisteuert, vielleicht 5 Tore, 7 Vorlagen oder so, dass dann da ganz schnell mal ein Bundesliga-Verein anklopft, der vielleicht, was weiß ich, Mainz 05 ist oder so und Achter oder sowas wird. Und die dann da für 2,5 Millionen oder sowas holen können, wäre halt sehr, sehr bitter für uns, weil er dann eben zu dem Zeitpunkt gerade mal 18 Jahre alt wäre und wir den eigentlich noch hätten super gebrauchen können. Dann hoffe ich wenigstens, dass wenn da eine Ausstiegsklausel drin ist, was man ja mehrfach gehört haben soll, dass der dann wenigstens so bei 7 Millionen vielleicht liegt und man dann auf einen vernünftigen Deal eben macht, wenn er dann weggeht.
Okay, dann würde ich noch mal auf die Spieler hinzukommen, die wir vorschlagen. Also ich habe jetzt Immanuel Ferrei mitgebracht aus Braunschweig. Hat man hier und da mal was gelesen, sind auch einige Bundesligisten interessiert. Hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt in der zweiten Liga. In 27 Spielen 9 Tore, 5 Vorlagen. Er hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam machen können, gerade in so einem Verein wie Braunschweig. Und mit 22 Jahren wäre das auch ein Spieler, wo man so mal Kaderwerte aufbauen kann. Eigentlich so, eben so ein bisschen wie Salazar damals bei Pauli so eine Saison gespielt und danach haben wir den ja verpflichtet. Könnte wirklich dann auch so ein Unterschiedsspieler sein, oder?
Ja, gebe ich dir grundlegend recht. Also hat ein Tor mehr gemacht als Salazar damals bei Pauli und 3 Vorlagen weniger. Ist auch, glaube ich, von Salazar-Unterschied her nochmal 2 Jahre älter jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Hat aber natürlich auch vor allem bei Braunschweig gespielt, was nochmal ein Unterschied ist zu Pauli. Dementsprechend ein bisschen schlechtere Voraussetzungen für ihn, da dann nochmal Tore und Vorlagen für die Mitspieler eben zu geben. Was ich bei ihm ein bisschen kritisch ansehe, ist, dass er tatsächlich ungefähr, glaube ich, 5 Jahre in der Dortmund-Jugend gespielt hat. Wo man ganz ehrlich sagen muss, ob der sich dann so wirklich mit der Mission Schalke identifizieren kann, Mission Wiederaufstieg, Mission Neues Schalke, muss man halt schauen, ob das so wirklich seriös dann eben ist. Aber als Talent und als das, was er jetzt auch in der letzten Saison schon gezeigt hat, ist natürlich auf dem Papier ein sehr, sehr interessanter Spieler für uns. Wäre auch, wenn Salazar geht, eben, denke ich, ein ganz guter Ersatz für genau diese Position, die Salazar vorher jetzt gespielt hat. Ja, absolut spannend.
Okay, wen hast du mitgebracht?
Ich habe schon wieder einen Spieler von Paderborn mit im Gepäck. Florent Muslia, der vorher auch bei Hannover war. Man merkt sehr, sehr viele Spieler hier bei mir, die irgendwie mit Hannover 96 in Verbindung gebracht werden.
Auch eine super Saison gespielt.
Genau, hat eine super Saison bei Paderborn gespielt. 16 Scorer in 33 Spielen. Hat man auch wieder direkt rausgehört. Nur ein Spiel verpasst. Aufgrund einer Gelbsperre tatsächlich. 6 gelbe Karten. Was man bei Muslia sagen muss, ist von den technischen Fähigkeiten her überragend, wirklich überragend. Der hat teilweise für mich, als der bei Hannover gespielt hat, da habe ich ja sehr, sehr viele Spiele auch teilweise gesehen, hat er von den technischen Anlagen her für mich so ein bisschen Arid-Vibes und finde ich sogar technisch wahrscheinlich sogar besser als Salazar. wenn man die im 1 gegen 1 hätte. Aber bei ihm ist teilweise das Problem sein Kopf. Er ist ein bisschen zu unkonstant, lässt sich dann in manchen Spielen einfach komplett hängen und macht einfach nichts, taucht einfach nicht auf. Du fragst dich, ja, wo war denn jetzt der 11. Mann von Paderborn? Und es war dann halt im meisten Fall Musiala, der einfach nie zu sehen war. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, Musiala, auch erst 24 Jahre alt, ist bei Paderborn jetzt in der Saison deutlich gereift. Bei Hannover war es teilweise so, dass er eben ein gutes Spiel hatte und dann erstmal 6 Spiele nicht aufgetaucht ist. Bei Paderborn war es jetzt mittlerweile so, wie man jetzt auch bei den Scorern schon raushören konnte, der hat sich extrem verbessert. Also er ist vielleicht in jedem dritten Spiel nicht so wirklich präsent, aber wenn du ansonsten in den ganzen anderen Spielen den Musiala hast, der jetzt aktuell bei Paderborn die Saison gespielt hat, dann ist es ein super, super Transfer für uns, wenn wir jetzt vor allem Salazar verlieren würden. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ich meine, als Mittelfeldspieler zweistellig Tore, also von den 16
Genau,
Scorer waren
10
10
Tore,
Tore,
ja.
ist schon eine Hausnummer. Und man sagt ja auch immer, oder hat man jetzt häufiger auch gehört, man braucht immer drei Spieler, die mehr als oder zweistellig treffen, um aufzusteigen.
Was man da
Wenn du
dazu
da
sagen
schon.
muss, Musiala schießt auch bei Paderborn meistens die Elfmeter. Also da sind noch ein paar Elfmetertore dabei.
Okay.
Ich glaube, es müssen so
Ja.
3, 4 Elfmetertore vielleicht gewesen sein. Aber auch das ist natürlich eine Qualität, die wir
Musst
sehr,
du
sehr
aber auch
gerne im
machen,
Kader
ne?
haben,
Ja.
genau, die wir sehr, sehr gerne im Kader haben könnten. Wenn uns eben zum Beispiel ein
Ja.
Bülter verlässt, wüsste ich nicht, wer aktuell bei uns die Elfmeter schießen soll, weil ich hoffe nicht, dass es wieder auf Terodde oder Polter hinausläuft, wo wir beide wissen, die
Ja,
können
Terodde
mal.
macht die in der zweiten.
Na, das sagst du jetzt, weil er hatte in der letzten Zweitligasaison 2 Elfmeter, die er reinmachen musste, unter Drucksituation, hat er gemacht. Überragend geschossene Elfmeter waren das trotzdem nicht. In der Bundesliga hat er zweimal hintereinander gegen Wolfsburg verschossen. Und wenn du dir Unterschied anguckst von Bülter-Elfmetern und Terodde-Elfmetern, sind da Welten
Ja,
dazwischen.
klar.
Und ich
Aber
habe auch.
Terodde in der Bundesliga, das kennt man ja.
Ja, aber auch beim HSV in der zweiten Liga hat er von den Elfmetern nicht viele reingemacht. Ich glaube, da hat er 6 von 10 reingemacht. Das ist jetzt auch nicht so toll. Dementsprechend, ich habe Musiala-Elfmeter auch teilweise gesehen. Der knallt die da wirklich teilweise einfach in den Winkel rein, kompromisslos. Und
Okay.
wenn du eben diese
Ja.
Qualität dann nochmal zusätzlich hast, dann würde ich auf jeden Fall bevorzugen, dass Musiala die Elfmeter schießt, anstatt Terodde.
Wie lange hat er jetzt Vertrag?
Der steht nicht angegeben, der Vertrag, weil es Paderborn ist. Ich glaube, das ist bei denen häufiger so.
Ist aber
Dürfte
gerade
wahrscheinlich,
gewechselt erst,
ja,
ne?
dürfte
Müsste
wahrscheinlich noch ein
was
bisschen
länger
Vertrag
sein.
haben. Der könnte schon einiges kosten. 1,2 Millionen Marktwert. Ich denke, 1,5 Millionen wirst du schon für ihn zahlen müssen. Ist aber auch ein extremer Qualitätsspieler, wenn du ihn dir holst.
Ja.
Muss man schauen, inwieweit es dann eben Sinn macht. Finde ich trotzdem eine sehr, sehr spannende Option, wenn eben Salazar geht. Du für Salazar vielleicht, weißt was ich, 5 Millionen kriegst. Dann hast du da auf jeden Fall einen Spieler, den du
Genau, wäre
sofort
so dieser
nachjagen
1 zu
kannst.
1 Ersatz für einen Salazar, wo man
Genau.
sagt, okay, da kriegt man auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Zweitligaspieler,
Ja.
der im Mittelfeld auch Scorer machen kann. Und ja, ich hätte auch gern mal wieder so Zocker im Mittelfeld, der so dribbelt und so,
Ich finde, es ist
wie so ein
wirklich
Harit damals.
vom Niveau her ein bisschen unter Arid, aber über Salazar, wenn ich das einschätzen müsste, vom Dribbling.
Okay, dann habe ich auch noch einen auf der 10 oder im offensiven Mittelfeld und der spielt auch bei Bielefeld. Ähnliche Stats wie dein Spieler, aber eher andersrum. Also der hat 5 Tore und 10 Vorlagen. Okugawa aus Bielefeld. Japaner sind ja auch bekannt, dass die quirlig technisch stark sind. Ist so einer der Lichtblicke aus der Bielefeld-Saison gewesen und könntest du halt auch ablösefrei kriegen. Ist 2021 auch für 1 Million gewechselt. Ist jetzt nicht mehr der Jüngste mit 27, aber auch nicht, wo du sagst, okay, der steht jetzt vor der Rente, der ist eigentlich jetzt bald ist im besten Fußballeralter. Könntest du vielleicht einen 4-Jahres-Vertrag machen und hast den jetzt in seiner Prime im Prinzip. Und ich glaube, gerade für die zweite Liga ist das ein sehr, sehr guter Transfer, wenn du den ablösefrei kriegen kannst.
Ja, bin ich bei dir. Ist prinzipiell auf jeden Fall kein schlechter Transfer. Wäre für mich nochmal ein Transfer vielleicht ein bisschen unter dem Niveau von Musiala, weil Okugawa schon mal 3 Jahre älter ist. Zudem auch eben jetzt eine sehr, sehr schlecht ausgegangene Saison hinter sich hat bei Bielefeld. Weiß man jetzt nicht, ob er das direkt vom Kopf her wieder den eben frei bekommt. Aber was man halt sagen muss, vom finanziellen Umfang her kann das natürlich auf jeden Fall deutlich angenehmer sein als eben ein Musiala, vor allem eben, wenn du auf die Ablöse guckst. Vom Gehalt her könnte das wahrscheinlich relativ ähnlich aussehen, denke ich mal. Aber du musst dann halt schauen, ob du wirklich schon wieder einen Spieler dazu holen willst, der eben schon 27 ist, wo viele sich auch eben wünschen, dass nochmal ein paar neue, jüngere Spieler reinkommen, die eben auch wirklich ein vernünftiges
Ja.
Kader-Update quasi Kader-Update, Marktwert-Update kriegen könnten, wenn sie eben gut performen.
Ja.
Deswegen, wenn du wirklich auf solche Spieler gehen willst, wo du mehr Geld nochmal rausholen kannst, ist Muslia, finde ich, der spannendere Spieler. Aber Okugawa ist von den Scorern, wie du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr ähnlich und ist eben vom finanziellen Umfang zum aktuellen Zeitpunkt halt angenehmer, denke ich mal.
Ich glaube, wenn du so einen Spieler holen willst als Ersatz für Salazar, dann würde ich auch eher den Muslia holen oder den Ferrai oder beide sogar. Und wenn du jetzt sagst, Salazar bleibt, dann könntest du halt einen Okugawa noch so dazu holen, weil wir haben halt nicht das breiteste Mittelfeld, haben wir eben festgestellt. Und dann hättest du halt einen Salazar, einen Drexler und einen Okugawa im Mittelfeld für zwei Positionen auf der offensiven 8
Finde ich auch
oder je
gut,
nachdem
ja.
auf der 10 und auf der offensiven 8. Hättest du schon sehr, sehr, wärst du auch sehr, sehr gut aufgestellt.
Man muss wirklich sagen,
Also
bei
für die
uns im
Breite.
Kader fällt und steht eigentlich alles mit Abgängen von Salazar und Bülter. Also da musst du halt wirklich gucken,
Ja.
inwieweit die jetzt eben uns verlassen, weil es sind halt nun mal bestimmt auf jeden Fall Top 3 unserer Spieler, beide würde ich sagen, die wir aktuell noch zur Verfügung haben
Ja.
und auch die Spieler, die die höchsten Ablösesummen eben noch generieren können.
Ja, gerade auch für die
Davon hängt sehr,
zweite
sehr viel ab.
Liga.
Ja.
Ja, okay, dann, ja, ich finde die Spieler alles voll spannend. Dann kommen wir jetzt zu den offensiven Außen. Ich nehme mal links und rechts außen beides mit rein, weil ja auch viele Spieler die Seiten tauschen, auch auf beiden Positionen einsetzbar sind. So, dann haben wir den Japaner Kozuki, der jetzt wieder fit ist, der ja eine gute Vorbereitung gespielt hat, dann ein paar Spiele gut gespielt hat, gerade das erste und dann leider verletzt gewesen ist. Wir haben Tobias Mohr, der ein Angebot gehabt hat aus Österreich, aber das scheinbar abgelehnt hat und auf Schalke sich durchsetzen will. Dann haben wir Marius Bülter, wo es heißt, dass er in der ersten Liga sich sieht und wo es recht wahrscheinlich ist, dass er uns auch geht. Jordan Larsson kommt zurück per Laie vorerst, aber bei ihm ist die Sache, Kopenhagen will den wohl verpflichten. Der ist da Meister und Pokalsieger geworden, hat einen riesen Anteil. Man liest von einer Kaufoption von 2,5 Millionen. Kann sein, dass wir 1 Million oder 2 Millionen für den kriegen werden am Ende des Tages. Aber das ist auch auf jeden Fall viel Geld, was wir gebrauchen können.
Ja.
Und ja, das ist die Situation. Also ich glaube, Larsson können wir abhaken und Bülter höchstwahrscheinlich auch. Mohr, bin ich ehrlich zu dir, wenn da ein gutes Angebot für gekommen wäre, was bei mir so ab 800.000 anfangen würde, wäre ich gar nicht mal so abgeneigt, den auch abzugeben. Weil das ein Spieler ist, der nicht unbedingt so für dieses Reißflügelspiel bekannt ist. Und Kozuki ist, glaube ich, jemand, der perfekt in das Spielsystem von Reiß reinpasst, der aber noch so ein X-Faktor ist, weil er halt zu wenig bisher gezeigt hat auf Profi-Ebene.
Ja, bin ich auch voll bei dir. Also Larsson schnell abhandelbar, der wird auf jeden Fall gehen. Der sieht sich auch nicht in der zweiten Liga, vor allem jetzt,
Ja.
wo er auch in der Rückrunde nochmal gut performt hat bei Kopenhagen.
Ja.
Bülter habe ich immer noch Hoffnung aktuell, aber ob das was wird, muss man dann schauen. Ansonsten Mohr hoffe ich auch, dass er noch geht. Ob das passiert, war schwierig. Ich glaube auch, dass er eher bleiben will. Aber ich wüsste halt nicht, inwieweit das halt genau wirklich dann auch Sinn macht. Kozuki, hast du schon richtig gesagt, der wird auf jeden Fall eine gute Rolle bei Reis spielen können. Wollen wir schon direkt zu den Flügelspielern kommen?
Ja, du fängst diesmal an, ne?
Ja, genau. Ein altbekanntes Gesicht habe ich. Darko Chulinov, den hatten wir ja schon in der
Ja.
letzten Aufstiegssaison. Also ein absoluter Aufstiegsgarant für uns. Hat einen deutschen Zweitligameistertitel dementsprechend auch. Und hat jetzt natürlich keine sonderlich gute Saison zuletzt gespielt, muss man ganz fair und ehrlich sagen. Ist eben in die
Ist aber
Championship
aufgestiegen.
gegangen, also beziehungsweise dorthin gewechselt. Hat dann
Ja.
nur 7 Spiele gemacht von 42. Ist jetzt auch aktuell im Krankenhaus, ist ja aktuell noch in Lebensgefahr. Deswegen da an der Stelle erstmal nochmal gute Besserung, bevor man da überhaupt reden kann, ihn zu verpflichten. Aber prinzipiell wäre Chulinov natürlich ein super Spieler für uns, den ich auf jeden Fall gerne wieder bei uns sehen würde. Auch in der Kombination mit
Ja.
Salazar natürlich nochmal. Ja, prinzipiell wäre das einfach schön, diese Reunion quasi in Anführungszeichen nochmal zu sehen. Und auch von der Qualität her, vom Dribbling her, würde uns das auf jeden Fall einiges erleichtern in der zweiten Liga, würde ich sagen.
Voll. Genau. Chulinov auf jeden Fall ein Mann, wo ich mich Kusshand nehmen würde. Man hört ja da auch von diesem Leihdeal, was da angestrebt ist. Finde ich auch richtig gut, wenn du den dann nochmal per Laie kriegst. Vielleicht mit einer guten Kaufoption bei Aufstieg. Machst du eigentlich gar nichts falsch mit. Ich glaube, das wird. Also, ich habe es häufiger gelesen, dass der Abstieg das jetzt sehr, sehr viel schwieriger macht. Da muss man halt ein bisschen gucken. War grundlegend, wenn du den kriegst, wäre das ein Riesentransfer für uns, weil das, wenn man ehrlich ist, der hat in der Vorbereitung bei Stuttgart schon so overperformed. Und das war damals Bundesliga.
Ja.
Der ist für die Zweitliga auch schon teilweise zu gut, so. Und halt auch ein Spieler, der perfekt zu Reis passt. Also, wenn du den kriegst, musst du das machen. Fanliebling, vielleicht steigt die Chance, dass Salazar bleibt. So alles eigentlich perfekt. Also, einfach eintüten und dann bin ich glücklich.
Ja, absolut.
Bringe ich als nächsten Spieler auch für außen mit Koulibaly von Stuttgart. Hat man häufiger mal gelesen, wird, glaube ich, schwierig für die zweite Liga zu begeistern. Man soll wohl mal dran gewesen sein. Ich glaube, jetzt mit dem Abstieg wird es auch da schwieriger, den zu bekommen. Hat in Stuttgart sehr, sehr wenig gespielt, aber wenn er gespielt hat, hat er richtig gut gespielt.
Ja.
Hat in 14 Spielen 4 Tore gemacht. Pro Minute in der Bundesliga, in jeder 79. Minute ein Tor gemacht. Also da ist irgendwie scheinbar, weiß ich nicht, ist er nicht mit den Trainern parat gekommen, weil normalerweise setzt du so einen Spieler doch ein,
Ja.
der alle 79 Minuten einen Treffer macht, oder?
Absolut, bin ich voll deiner Meinung. Also ich finde auch Koulibaly schon seitdem Stuttgart aufgestiegen ist, finde ich, ist immer ein super spannender Spieler gewesen. Hat auch damals direkt in der ersten Saison gegen die Bayern getroffen, gegen Stuttgart, gegen Dortmund getroffen, nicht gegen Stuttgart. Also Koulibaly ist immer noch ein super Talent mit 22 Jahren,
22,
hat
ja.
jetzt schon einen super durchtrainierten Körper auch für die Größe, die er nur hat, 1,78. Ist so ein
Ja.
kleiner Adama Traoré, finde ich, der sich eben sogar noch deutlich besser entwickeln kann und alle Anlagen dafür hat. Deswegen, also Koulibaly wäre ein absoluter Star-Transfer gefühlt für die zweite Liga. Also es wäre
Voll.
überragend, wenn wir den kriegen könnten.
Ja, aber zu viel Hoffnung darf man sich da, glaube ich, nicht
Nee,
machen.
leider nicht.
Kommen wir zum nächsten Spieler.
Genau,
Auch sehr interessant, Mann.
ich habe noch einen Flügelspieler mitgebracht, auch von Bielefeld. Bielefeld kommt heute auch ganz schön oft vor.
Ja.
Robin Hack, der sehr, sehr viel schon in Gesprächen mit Gladbach gewesen sein soll. Da ist es aber bisher nicht zu einer Einigung gekommen. Also es kann auf jeden Fall noch sein, dass Robin Hack da sich vielleicht der Transfer zerschlägt und der dann doch in der zweiten Liga noch irgendwo einen Verein findet, weil in der dritten Liga wird auf jeden Fall nicht spielen. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Hat in der zweiten Liga 10 Tore, 5
Ja.
Vorlagen für Bielefeld gemacht. Also ähnliche Scorer wie Muslia und
Stark.
Okugawa. Vor allem ähnlich wie Muslia, auch 10 Tore. Also sehr, 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 sehr starke Statistik von Robin Hack. Mit 24 Jahren, auch noch jung, kann auch nochmal seinen Marktwert steigern. Ich weiß gar nicht, ob er einen Vertrag für die dritte Liga hat. Müsste man halt abwarten. Wenn nicht, wäre das natürlich ein extrem starker Steal, den man da
Mega,
machen
ja,
könnte.
wenn du den ablösefrei kriegst.
Aber auch ansonsten, wenn da sich Gladbach zum Beispiel zurückzieht und sagt, die wollen lieber auf andere Spieler gehen, sehen Robin Hack vielleicht noch nicht in der Bundesliga und wir kriegen den dann vielleicht für, was weiß ich, 800.000 oder so, weil Bielefeld Geld braucht, dann wäre das extrem stark. Also kann man auf jeden Fall nicht meckern, wenn der dann eben als Flügelspieler kommen würde.
Ja, Superman, also machst auf jeden Fall nichts mit falsch. Gute Technik, auch relativ schnell, vorgefährlich.
Wurde auch generell früher auch
Kannst.
schon mal mit Schalke, glaube ich, in Verbindung gebracht, als er noch bei
Ja,
Nürnberg war.
genau, also würde ich auch mit Kusshand nehmen. Klar, wenn du jetzt sagst, okay, Bülter geht, ein Hack kommt, dann ist das natürlich eine klare Verschlechterung.
Ja.
Aber so an sich, auch so perspektivisch 24 Jahre, wenn er 4- oder 5-Jahres-Vertrag unterschreibt, wäre es halt auch eine super Sache. Ja, jetzt gab es wieder technische Probleme. Also ich glaube, bei
Ist der
uns
Wahnsinn heute.
beiden, ja, Kopfhörer irgendwie dran schuld. Ich habe jetzt hier so ein Kabel mir besorgt. Aber wir machen weiter mit dem letzten Spieler. Für die Außen, das ist Tim Skarke. Und ja, der ist, die kennen wir ja bereits, 12 Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage, beides gegen Hertha. Da wird es wohl darauf hinauslaufen, dass es nochmal zu einer Leihe kommt oder vielleicht auch eine Verpflichtung. Aber man wird, glaube ich, die Summen, die damals im Raum gestanden haben, von 3 Millionen bei Abstieg, 5 Millionen bei Klassenerhalt, Kaufoption, wird man niemals ziehen, oder?
Nee, also es wäre auch dumm, wenn wir jetzt für 3 Millionen jetzt einen Spieler verpflichten, der 1 Million Marktwert hat, in der Bundesliga jetzt auch nicht unbedingt so viel Werbung gemacht hat für sich, wo man sagen könnte, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, 3 Millionen zu zahlen. Hat ein wirklich vernünftiges Spiel gehabt, hat auch ansonsten, finde ich, oft gute Ansätze gezeigt, warum man eben darüber nachdenkt, ihn nochmal weiterhin zu verpflichten.
Ja.
Aber mehr als diese 1 Million macht in unserer aktuellen Situation wirklich keinen Sinn. Und jetzt in
Ja.
Starke als Bötersatz dann auch noch zu präsentieren oder so, ja,
Ne.
ist relativ sehr, sehr, sehr schwierig und ziemlich fragwürdig, wenn man das macht.
Ja, und vor allen Dingen auch, ich glaube, das, was für ihn spricht, ist halt dieses Tempo, was er mitbringt.
Ja.
Und dass das der absolute Wunschspieler im Winter war von Reis. Ich glaube, da mit einer Vorbereitung kann man dann noch mal viel, viel mehr rausholen. Aber so an sich ist das jetzt auch nicht der Spieler, wo ich sage, okay, mit dem steigst du auf jeden Fall auf, da bist du hundertprozentig sicher. Sondern das ist auch eher so eine Wundertüte, so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, übrigens, Karaman hatten wir auch noch auf
Stimmt,
Rechtsaußen.
stimmt, stimmt, stimmt. Karaman gibt es auch noch, ja.
Den haben wir hier als Stürmer aufgelistet auf Transfermarkt, aber den kann man natürlich auch für außen einplanen.
Ich denke
Ja.
auch allgemein, dass er eher auf dem Flügel auflaufen würde als im
Ja,
Sturm.
denke ich auch. Dann wären wir soweit durch mit den Flügelspielern. Insgesamt kann
Ja.
man sagen, bei einem Boeter-Abgang, wenn das jetzt so bleiben würde, schon extrem Qualität, die da fehlt, oder?
Ja, da
Wenn
muss
du
man
jetzt
auf jeden
guckst.
Fall dann sehr, sehr viele wichtige Transfers nochmal tätigen. Also generell, wenn du Bülter und Salazar verlierst, haben wir so viele Baustellen. Das musst du dir wirklich
Ja.
mal überlegen. Wir müssen quasi in jeder Kader, Abteil, musst du quasi überall was machen. Meistens sogar zwei
Ja.
Transfers. Deswegen, ich hoffe, dass wir wenigstens einen von beiden halten können, um da nicht zu viele Planstellen offen zu haben. Weil wir dann eben auch in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Transfers tätigen müssen, um für die Vorbereitung unseren Kader halbwegs zusammen zu haben. Weil sonst gehst du da nur mit ja, Spielern rein, die entweder, wo du dir nicht sicher bist, ob die überhaupt die Qualität haben für die zweite Liga, wo die sich noch entwickeln müssen, oder halt generell ohne Spieler, weil ich weiß jetzt nicht, also aktuell, du kannst ja gefühlt im Mittelfeld nicht mal Spieler aufstellen, das ist halt echt schwierig.
Ja, und wenn man so ein bisschen so guckt, so, ich meine, so auf außen verlässt uns ja vorerst auch auf jeden Fall Skarke. Das heißt,
Ja.
wenn Bülter geht, haben wir da auf jeden Fall zwei potenzielle Stammspieler aus der Bundesliga verloren. Ne, und halt ein Kusuki, wo du halt nicht weißt, wie der 30, in 34 Spieltagen performt. Ein Mohr, der nicht so glücklich war bei uns. Und ein Karaman, der ja mittlerweile schon besser geworden ist, aber auch nicht dieser Ausnahmespieler gewesen ist bei uns, ist halt schon ein bisschen dünn, auch von der Qualität her. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was wir da präsentieren. Und dann haben wir die Stürmerposition mit Piringer, Poltak, Terodde, Karaman in Klammern und dann halt noch Keke Top als Talent. Das ist schon, wo du sagst, okay, das ist schon mehr als gut für die zweite Liga. Und da kann man schon, oder geht man schon, oder kann man mit rechnen, dass vielleicht der ein oder andere, wahrscheinlich Piringer, uns da noch verlassen wird, oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also wir sind halt extrem gut aufgestellt mit Polter und Piringer, sag ich schon, Polter und Terodde. Klar, beide schon relativ alt, aber die haben halt einfach so eine immense Qualität für die zweite Liga, dass für Piringer da kaum durchkommen ist. Jetzt auch mit einem Jahr Restvertrag musst du ihn auch quasi abgeben, wenn du dann ein vernünftiges Angebot kriegst. Ich hoffe immer noch so ein bisschen darauf, dass er sich vielleicht denkt, dass auf Schalke schon noch eine Perspektive für ihn ist, weil wir sind der Verein gewesen, der an ihn geglaubt hat und für 500.000 von der dritten Liga oder vierte Liga, glaube ich, sogar geholt hat, von Freiburg 2. Dementsprechend hoffe ich immer noch ein bisschen darauf, dass er vielleicht sagt, ja, ich verlängere nochmal um 2, 3 Jahre, lass mich nochmal ein Jahr ausleihen, und dann hast du immer noch einen super jungen Spieler mit 24, der dir in der Bundesliga auch eine Qualität reinbringen kann, wenn er zum Beispiel bei Heidenheim oder Darmstadt seine Spiele macht. Aber so wie es aktuell aussieht, ist wahrscheinlich ein Abgang, ja, unvermeidbar bei Piringer.
Ja, wahrscheinlich leider. Also ich würde auch, mein Lieblingsszenario wäre eine Verlängerung von Piringer mit erneuter Leihe irgendwie.
Ja.
Aber man muss das auch zweigleisig sehen, weil wir haben ja jetzt diese ganzen Baustellen gesehen im Kader, ne? Wenn du den verlängerst und verleihst, hast du halt diese Ablösesumme nicht mehr, die du in diesem Sommer einsetzen kannst.
Ja.
Und da glaube ich schon, musst du das Geld quasi mitnehmen, um dann woanders dann vielleicht so ein Aidin auf der 6 zu holen, wo auch ein Talent ist, der sich entwickeln kann, aber wo du halt auf der 6 im Moment sehr, sehr schwach aufgestellt bist. Im Sturm bist du ja überragend, auch ohne Piringer, ne? Wenn du dann Polter hast, einen Terodde hast, einen Karaman, der zur Not auch spielen kann, einen Bülter auch, der noch da wäre und noch ein Keke Top als junges Talent, das mehr geht ja quasi nicht. Außer wenn du halt mit einer Doppelspitze spielst, dann wäre vielleicht ein Piringer sogar gar nicht mal so schlecht. Aber ansonsten für eine Spitze so viele Spieler ist zu viel. Ja, sind wir soweit durch?
Würde ich auch sagen, ja. Haben, glaube ich, alle
Ja.
Positionen gut abgearbeitet. Wir wollen es ja jetzt nochmal so machen, dass wir zum Ende der Kaderplanung euch jetzt gleich nochmal hier ein Bild einblenden werden von unseren beiden Aufstellungen, die es als
Ja.
Startelf quasi in die zweite Liga starten würden. Da sind jetzt natürlich auch ein
Ja.
paar Spieler dann nicht dabei, die noch für die Breite verpflichtet werden könnten oder so. Aber nur, dass
Mhm.
ihr da schon mal so ein Bild habt, wie wir uns das schon mal halbwegs vorstellen könnten.
Ja,
Genau,
willst
also
du anfangen oder soll ich anfangen?
ich würde sagen, wir blenden das einfach gleich kurz nochmal ein und du kannst
Mhm.
gerne anfangen.
Okay, also jetzt mit meiner Aufstellung gehe ich davon aus, dass Salazar und Bülter beide bleiben. Ich hoffe das sehr. Dann hätte ich Ralf Fährmann im Tor. Dann hätte ich als Linksverteidiger Ovejan, Rechtsverteidiger Brunner, Kaminski als Innenverteidiger. Und ja, dann ist halt die Frage, wen kriegst du von den drei, die wir da vorgestellt haben? Würde ich den Mainzer nehmen? Leitsch war das, ne?
Ja.
Von Mainz, genau. Dann würde ich das so drehen, dass wir einen Sechser holen, das wäre Schallenberg, bei denen auf jeden Fall. Und dann spielt bei mir Salazar und Drexler auf der Doppel-8. Links Bülter, rechts würde ich vielleicht Chulinov einsetzen, einfach über die rechte Seite und vorne dann den Terodde. Und ich gehe davon aus, dass wir dann so einen Kieringer verkaufen, Larsson noch verkauft kriegen, vielleicht ein Mohr, dass wir mit diesem Geld, was wir einnehmen können, dann die benötigten Spieler dann holen.
Ja, also ich habe so meine Aufstellung ein bisschen versucht, realistischer in Anführungszeichen zu halten, weil ich eben nicht glaube, dass Salazar und Bülter bleiben. Bei mir hat es leider Bülter erwischt, der musste leider gehen, weil wir auch einerseits die Ablösesumme brauchen, andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Bülter bleibt. Ich
Ja,
wünsche
ist
es mir
auch so.
sehr, aber es ist halt sehr, sehr unrealistisch. Deswegen, ich bin im Tor auch reingegangen mit Fährmann, links und rechts genauso wie du, Aujan und Brunner, Innenverteidigung Kaminski. Jetzt kommt aber die erste Abweichung. Ich habe statt Leitsch habe ich Neumann von Hannover geholt. Muss man halt wirklich, wie
Ja.
gesagt, schauen, ob es überhaupt klappt, ob Hannover den ziehen lassen will. Aber fände ich sehr, sehr spannend. Dann habe ich auf der Doppel-6, also ich habe es in dem Thomas-Reis-System halbwegs gehalten, habe ich links Medic von Pauli, weil man den eben auch in die Innenverteidigung packen kann. Wenn dann zum Beispiel mal ein Neumann oder ein Kaminski ausfällt, kann da Medic spielen. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du gegen einen schlechteres Team in Anführungszeichen spielst, offensiver starten und dann für Medic auf der 6 einen Spieler spielen lassen, wie zum Beispiel Drexler oder irgendein anderer offensivstarker Spieler. Dann daneben habe ich auch Scheinberg, dann auf der 10 Salazar, da hoffe ich auch sehr, 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 dass er vielleicht noch bleibt. Dann habe ich auf der linken Seite Chulinov, habe ich auch geholt und über rechts kommt dann Muslia. Da muss man aber sagen, die beiden können auch eigentlich die Seiten relativ flexibel tauschen, würde ich sagen. Beide sind eher links, aber können auch auf beiden Flügeln eigentlich spielen. Und vorne im Sturm habe ich dann Torodde, der dann vorerst den Vorzug vor Polter bekommen würde. Wenn dann aber Torodde nach 4 Spielen vielleicht nur ein Tor hat, kann man auch darüber nachdenken, Polter daneben reinzustellen. Und je nach Trainingsleistung sowieso dann halt variieren.
Ich glaube, damit wären wir auf jeden Fall gerüstet mit beiden Kadern und beiden Aufstellungen für den Aufstieg. Einzige Position bei beiden, die ich so, wo ich so ein Fragezeichen hätte, wäre Innenverteidigerposition. Ob dieser Innenverteidiger, den wir beide holen, ob der
Ja,
einschlägt.
da
Das ist
hast du
so.
vollkommen recht. Also Innenverteidigung ist wirklich die größte Planstelle, weil wenn dann eben ein schlechter Innenverteidiger verpflichtet wird, hast du ein ziemlich großes Problem, wenn dann vielleicht nicht sogar mal ein Cissé vielleicht es schafft, sich in der
Ja.
Vorbereitung vernünftig zu zeigen. Also das ist halt wirklich das größte Risiko aktuell, ja.
Und daneben vielleicht auch bei beiden Aufstellungen Ovejan, ob der anknüpfen kann an der ersten Halbserie und in einem anderen System wie damals in der zweiten Liga.
Ja, absolut. Und was man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, also du hast ja, glaube ich, auch in deiner Aufstellung Torodde vorne drin. Dementsprechend haben wir uns ja auch entgegen der Bild, die uns was anderes diktieren wollte, dass Polter startet, für Torodde eben entschieden. Ich halte es für ziemlich schwachsinnig, da jetzt anstelle der Bild schon zu sagen, dass es feststehen soll, dass Polter jetzt die Nummer 1 ist, weil wir eben noch eine komplette Vorbereitung vor uns haben. Torodde ist
Sowieso.
der Zweitligastürmer. Sehe ich nicht, dass das jetzt schon feststeht. Klar, Peter Knebel hat vielleicht einen Anruf gemacht, dass man auf ihn baut. Das heißt aber nicht, dass er unumstrittener Stammspieler sein wird von Anfang an. Ich denke mal, Thomas Reis wird sich das am Anfang bei beiden Stürmern sehr, sehr genau angucken, wer da eben die Nase vorne hat. Ich denke, dass es Torodde sein wird, weil er eben der Zweitligastürmer ist. Aber bleibt natürlich trotzdem abzuwarten. Jedenfalls sehe ich nicht, dass das jetzt schon feststeht, dass der Polter vorne stürmt.
Okay, dann hätte ich vielleicht noch drei Namen einfach mal so random reingeworfen, die ich einfach mal so gescoutet habe.
Chef Scouts Cedric.
Genau, so, ich scoute immer ganz, ganz gerne. Das wäre zum einen Kai Wagner. Vertrag läuft dieses Jahr nur aus, allerdings im Winter, weil er in den USA spielt. Damals auch auf Schalke gewesen, für die Linksverteidigerposition, falls uns Ovian verlassen könnte. Dann habe ich hier ein sehr, sehr gutes Talent, 19 Jahre von Mainz, hat die ersten Spiele jetzt in der Bundesliga gemacht. Brajan Gruda. Vertrag läuft allerdings bis 2026. Muss man mal gucken, ob man da was kriegen kann. Hat in 11 Spielen in der U19 9 Tore, 4 Vorlagen gemacht. Also da hat er gute Scorer vorgewiesen. Und ein sehr spannend, ich habe mich voll in den Spielern verliebt. Der ist sehr unbekannt, den hat, glaube ich, so kaum einer auf dem Zettel. Luis Semedo aus Benfica B. 600.000 Marktwert, 19 Jahre alt, Mittelstürmer, 1,92 Meter groß. Was ich von dem Spieler gesehen habe, Wahnsinn. Ganz zufällig auf den gestoßen. Hat natürlich, glaube ich, gar keine Perspektive bei uns, weil die
Mit Polter und
Stürmerposition
Rolle,
schon
ja.
voll ist. Wollte ich aber einfach mal so in den Raum werfen, wenn er in 5 Jahren auf einmal der nächste Cristiano Ronaldo ist, dass ich den in diesem Podcast irgendwie erwähnt habe. Genau, so viel dazu. Ich würde sagen, so News und so weiter machen wir dann in der nächsten Folge und kommen
Genau.
jetzt direkt zum Quiz. Dann haben wir hier diesen Block Kaderplanung gemacht in der Folge.
Da können wir natürlich auch dann in,
Und
was weiß ich, 3, 4 Wochen vielleicht nochmal ein Update zu machen, wenn da schon die ersten
ja.
Transfers gekommen sind, schon ein relativ gutes Grundgerüst steht, können wir dann immer nochmal sagen, wo wir aktuell noch Bedarf sehen. Aber jetzt so für die nächsten
Ja.
2 Wochen ist da auf jeden Fall dann erstmal Ruhe, würde ich sagen, was unsere Kaderplanung angeht.
Genau, und dann hat halt hier jeder einfach mal so mitbekommen, was wir da uns so
Ja.
vorstellen. Und dann können wir das auch gegen Ende der Transferperiode einfach mal abgleichen, so ein Fazit ziehen. Ist
Ja.
ja lustig, wenn vielleicht der ein oder andere Name, den wir hier erwähnt haben, dann am Ende auch gekommen ist. Genau, der Sieger vom letzten Quiz, ja, muss man schon quasi zensieren, den Namen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal der Mixer 1508. Um das jugendfreundlich.
Müsste man Buchstaben tauschen, damit es richtig wäre, aber wir haben es mal ein
Ja.
bisschen umformuliert.
Genau. Hat auf jeden Fall gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich war es Simon Terodde. Und ja, wen hast du diesmal mitgebracht?
Genau, also für die aufmerksamen Zuhörer, die schon ein bisschen aufgepasst haben, gerade bei unserer Kaderplanung, die können vielleicht ein bisschen leichter drauf kommen. Haben wir auch schon ein bisschen angerissen. Aber ich nenne jetzt einfach mal die Vereine, dann könnt ihr euch überlegen und eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Also der gesuchte Spieler hat angefangen in der Hamburg, also HSV-Jugend, ist dann gewechselt in die Schalke-Jugend, war da dann auch bei Schalke 2, ist dann von da gewechselt zu Viktoria Berlin und steht aktuell bei Wien Wiesbaden unter Vertrag. Kann man, denke ich, lösen, wenn man gut zugehört hat. Und ja, schreibt einmal eure Vermutungen in die Kommentare. Das war es soweit vom Quiz. Ja.
Ja, ist, denke ich mal, auf jeden Fall machbar. Danke auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, reingehört habt, bis zum Schluss dran geblieben seid. Wie gesagt, ihr könnt uns helfen, wenn ihr überall hier den Algorithmus aktiviert mit Bewertungen, Daumen nach oben, Abos, Glocke aktivieren und so weiter und so fort. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch am Start und schau mal, was bis dahin passiert. Danke dir, Luca, für deine Expertise. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Danke dir, Cedric. Bis zur nächsten Woche. Glück auf.